Ich heiße Jonas Köper, stand auf der Ankündigung drauf, arbeite bei der Zeitschrift Gegenstandpunkt mit und will, bin ich so bis hinten verständlich? Okay, gut. Heute etwas vortragen und zur Diskussion stellen zu diesem Komplex, worum geht's bei den diplomatischen Verhandlungen, die jetzt eingefädelt worden sind, von Seiten der USA in diesen Fällen Syrien und Iran. Das gibt es ja jetzt. Da gibt es jetzt zwei neue diplomatische Abmachungen. Es gibt eine UNO-Sicherheitsratsabmachung zur Chemiewaffenabrüstung Syriens unter dieser Organisation für die Vernichtung von Chemiewaffen. Und es gibt dieses 5+1 Iran-Moratoriumsabkommen, das erstmal 6 Monate läuft, zu der Atomfrage mit bereits jetzt einsetzenden ersten Maßnahmen und das eben unter der Kontrolle dieser internationalen Atomenergieorganisation. Beides, will ich behaupten, sind Fälle von Rüstungsdiplomatie, und zwar einer besonderen Sorte von Rüstungsdiplomatie, nämlich der, die die USA, die Weltmacht, betreibt. Und das soll heute Abend im Wesentlichen das Thema sein. Ich mache mal so 3 kleine Vorüberlegungen, um ein bisschen in die Richtung was vorzulegen, in die die Überlegungen gehen. Was die USA da jetzt mit Syrien, was sie mit Iran diplomatisch eingefädelt haben, das gilt erstaunlich einhellig, obwohl das von ganz gegnerischen Positionen aus gesagt wird, als so etwas wie eine große politische Zurückhaltung der Vereinigten Staaten. Das wird von Anhängern Obamas gesagt, die als Erfolgsmeldung sagen, endlich mal wieder Diplomatie statt Krieg. Das wird von sehr scharfen Gegnern Obamas mit der negativen Konnotation gesagt, ein einziges Schlappmachen Amerikas, ein Rückzug der Weltmacht. Dazu mal so 3 kleine Vorüberlegungen. Diese Einschätzung, das ist doch zurückhaltend von Seiten der Weltmacht, ist ja einerseits ganz furchtbar billig zu haben. Naja, klar, wenn man diese da jetzt diplomatisch eingefädelten Machenschaften vergleicht, misst an einem richtig knackigen amerikanischen Militärschlag gegen Syrien, muss man feststellen, der wird gerade nicht vollzogen. Der ist allerdings auch nur ausgesetzt. Und wenn man das, was mit dem Iran jetzt diplomatisch eingefädelt ist, einfach daran misst, dass sonst eigentlich so etwas wie ein umfassender Krieg gegen den Iran als Atomstaat fällig wäre, auf der Tagesordnung wäre, vielleicht schon laufen würde. Naja, dann muss man sagen, der findet jetzt gerade so gesehen nicht statt. Aber, und das soll mal die erste vorüberlegende Frage sein, muss dann nicht für die USA der Abzug der syrischen Chemiewaffen, deren Vernichtung, die Entwaffnung Syriens bei dieser Waffengattung, muss das für die USA nicht dann so etwas wie ein Äquivalent, so etwas Ähnliches sein wie eben im anderen Fall ein militärisches Kleinermachen dieses Staates. Muss dieses mit dem Iran jetzt eingefädelte Einfrieren seines Atomprogramms, das Zurückstutzen seines Atomprogramms, muss das für den amerikanischen Präsidenten nicht dann tatsächlich wirklich eine alternative Option zum militärischen Zuschlagen gegen den Iran sein, von der der amerikanische Präsident übrigens immer versichert, die liegt weiter auf dem Tisch. Das mal so als erste Vorüberlegung. Zweite Vorüberlegung hat ein paar spezielle Adressaten im Auge. Leute, die wünschen, dass die Welt abrüstet. Friedensbewegte. Die wollen in diesen Vorgängen, das ist deren Optik, nur eins sehen. Da würden ja furchtbare Waffen, schon fertige furchtbare Waffen, potenzielle furchtbare Waffen weggeschafft. Und dazu sagen sie, ist doch gut. Das ist doch so etwas wie ein Schritt in die richtige Richtung. So hat sich neulich der Gysi zum Beispiel dazu geäußert. Es ist diese Optik von den Leuten, die messen das, was da passiert, an ihrem Wunsch. Die Welt solle doch bitte schön abrüsten. Und dann fällt ihnen schon auf, naja, das Abrüsten findet ja jetzt eigentlich, wenn dann überhaupt, bloß bei Syrien und Iran statt. Dann kommt schon auch noch eine Kritik hinterher. Die Kritik heißt, ja, das ist schon ein bisschen einseitig, eigentlich müsste das allseitiger sein, aber auch diese Kritik hält ja die Optik aufrecht. Es geht dort immerhin um das Wegschaffen von Waffen. Das ist der Zweck dessen, was da geschieht. Und da möchte ich mal die Frage denen stellen, und was ist, wenn was ganz anderes stattfindet? Nämlich sowas wie das Waffenstrecken von zwei Gegnern der USA vor dieser Weltmacht und ihren Waffen? Wäre ja auch mal eine Überlegung. Dritte einleitende Überlegung. Neben solchen Friedensbewegten gibt es ja eine viel hartgesottenere, realistische Öffentlichkeit im Westen. So die normale halt. Bei denen ist es ganz klar, diese Aufforderung, rüstet doch mal ein bisschen ab, das ist ein Ansinnen, da weiß ich die westliche Öffentlichkeit ganz sicher, das ist was, das geht in Richtung von Feinden von uns, von Gegnern von uns, von Leuten, von Staaten, die ausgemacht sind und im Visier stehen als Staaten, die der Westen nicht mag. Und das ist eine Forderung, die der Westen eben an solche Staaten stellt. Für diese hartgesottene Öffentlichkeit ist es eigentlich gleich undenkbar. Man drehe das Gedankenexperiment mal um, da zucken sie mit den Schultern, wie kann man bloß auf so eine Idee kommen. Dass sich vielleicht Deutschland oder die USA so eine Forderung stellen ließen. Rüstet doch mal ein bisschen ab bei euren wichtigsten Waffen. Der Ahmadinejad, als der noch Präsident vom Iran war, hat sich das allen Ernstes mal vor der UNO-Vollversammlung herausgenommen. Es galt als eine unglaubliche Unverschämtheit. Trotzdem, auch da mal, auch an die Öffentlichkeit ein kleiner Piekser gemacht. Denn so hartgesotten und so parteilich diese Öffentlichkeit ist, einen guten Glauben hegen die dann doch und verbreiten sie über eine solche Rüstungs- und Abrüstungsdiplomatie. Eben diesen guten Glauben, sie mache ja den Einsatz von militärischer Gewalt der USA, von Krieg des Westens überflüssig und insofern erspare sie der Menschheit doch was. Krieg, mehr Waffen, mehr Rüstung. Auch das will ich heute Abend mal ein kleines bisschen in Frage stellen und prüfen. Das hat ja tatsächlich die politische Öffentlichkeit, die Weltöffentlichkeit ein bisschen überrascht. Diese, ich nenne es mal ruhig, Wende, die die Obama-Administration gegenüber Syrien und auch gegenüber Iran dahingelegt hat. Da gab es im August des letzten Jahres diesen Chemiewaffeneinsatz in der Nähe am Rand von Damaskus. Der amerikanische Präsident hat gesagt, jetzt ist bei ihm die rote Linie überschritten. Er hat eine wirkungsvolle, begrenzte, aber wirkungsvolle militärische Strafaktion angekündigt. Die wurde auch in Stellung gebracht. Und dann hat er sie ausgesetzt. Und zwar ausgesetzt zugunsten einer Einigung mit Russland eben über diese Chemiewaffenabrüstung Syriens. Und wenig später, noch im selben Jahr, kommt es dann zu diesem Abkommen mit dem Iran. Auch das eine Wende. Vorher gab es viele Jahre nichts als diplomatische Konfrontation mit diesem Land, auch unter Obama. Es kommt zu diesen neuen Verhandlungen und jetzt sogar zu diesem Abschluss dieses Moratoriums unter einem Obama, der dem Iran gegenüber anlässlich Syriens nicht gerade zimperlich argumentiert hat. Als er seinen Militärschlag angekündigt hat, hat er gesagt, bei seiner Rede an die Nation, ausdrücklich, dass das auch auf Iran zielt. Der Iran muss sich entscheiden, ob er das Völkerrecht ignoriert, indem er eine Atombombe baut, oder ob er einen friedlicheren Weg einschlägt. Und als er dann den Militärschlag erstmal ausgesetzt hat, hat er auch noch nachgeschoben, damit da keine Irrtümer aufkommen können in Teheran. Ich denke, dass es den Iranern klar ist, dass sie dem Umstand, dass wir Syrien nicht bestraft haben, nicht die Lehre entnehmen sollten, dass wir dann auch nicht gegen den Iran vorgehen werden. Harte Töne, aber es kommt eben zu diesen Verhandlungen und jetzt zu diesem Abkommen. Obwohl da eben diese harten Töne gesprochen sind, Amerika hat auch den Militärschlag gegen Syrien an Iran adressiert, nämlich zum einen eben an Iran als Verbündeten Assads. Dem sollte da ein Stückchen Verbündeter genommen werden und dem sollte auch gezeigt werden, dem Iran, dass er dagegen nichts machen kann. Und an dem Militärschlag sollte dem Iran auch vorgeführt werden, das ist die Logik dieser Einlassung von Obama. So ergeht es Staaten, die unerwünschte Waffen besitzen oder in der Lage sind, sich in den Besitz von sowas zu bringen. Und dann kommt es eben zu dieser Wende und einem neuen Abkommen. Also was war das oder was ist das? Das hat sich, wie schon erwähnt, den Ruf der Zurückhaltung eingefangen. Und zurückhaltend, als Zurückhaltung wurden ja sogar schon im Vorfeld die geplanten Militärschläge von Gegnern wie Freunden Obamas kommentiert. Als er sie dann ausgesetzt hat, da war endgültig die Rede unterwegs, Zurückhaltung, Rückzug. Und über dieses Gerede haben einfach die, die so reden, die Klarstellung von diesem amerikanischen Präsidenten übersehen, bei was er sich wirklich zurückhält. Es war nämlich eine Klarstellung, dass das überhaupt nicht heißt, dass die USA sich der Gewaltanwendung enthalten, sondern dass sie sich nur solcher Gewaltanwendung enthalten, die nicht im Interesse der USA ist. Da hat der Obama sehr klar gesagt, was er nicht zu machen gedenkt anlässlich Syrien. Ich werde keine amerikanischen Bodentruppen nach Syrien entsenden. Ich werde keine Maßnahmen mit offenem Ende verfolgen wie in Irak oder Afghanistan. Ich werde keinen Luftfeldzug über längere Zeit verfolgen wie in Libyen oder in Kosovo. Ich denke nicht, dass wir einen weiteren Diktator mit Gewalt entfernen sollten. Wir haben im Irak die Erfahrung gemacht, dass man uns für alles, was folgt, verantwortlich macht. Ja, was hat er da gemacht? Da gab es eine ganze Menge von Interessenten, mächtige Interessenten, die haben von Amerika was anderes erwartet. Da gab es die Saudis, die Golfstaaten, die Türkei, Frankreich, Großbritannien. Die hätten sehr gerne den Assad gestürzt und durch ihre Einflussagenten ersetzt. Die in der Tat bekommen vom amerikanischen Präsidenten eine klare Absage. Nein, die USA, die amerikanischen Streitkräfte, die sind nicht eure Dienstleister. Das ist so gesehen nicht unser Ding. Warum diese Absage erfolgt ist, das will ich heute nicht weiter verfolgen erstmal. Vielleicht muss man in der Diskussion darauf zurückkommen, aber da verweise ich auf die vorhin angepriesene letzte Nummer des Gegenstandpunkts, da ist dazu sehr viel aufgeschrieben. Aber das steht jedenfalls fest, ja, die Zurückhaltung machen die USA als Dienstleister der Saudis, der Golfstaaten, der Türkei, Großbritanniens, Frankreichs. Dazu treten sie nicht an. Und noch eine zweite Klarstellung steckt in diesen Sätzen. Der Obama macht eine Absage an ein Vorgehen der USA, an eine Sorte Einsatz ihrer Macht, von der er das Urteil hat, die bringt die USA nicht voran, sondern zeitigt kontraproduktive Wirkungen. Immer gleich Regime Change machen, Diktatoren militärisch stürzen, das ist nicht automatisch verbrieft als Erfolgsrezept für die Macht der USA. Da spielt er richtig darauf an, da haben die USA eine andere Erfahrung gemacht. Sie sind als Partei verwickelt worden in regionale, lokale Kämpfe, in langjähriges Chaos. Sie sind als Partei heruntergezogen worden in einen Kleinkrieg mit allen möglichen Kräften. Und da hat er offenbar das Urteil, wenn es so geht, kostet das ja nur US-Macht, statt sie zu mehren. Übrigens auch statt sie zu mehren in der Staatenwelt. Denn was gibt da eigentlich die amerikanische Supermacht zu Protokoll, wenn sie sich in langjährige Kleinkriege mit allen möglichen regionalen Streitkräften verwickelt? Eben nicht das gibt sie zu Protokoll, dass sie die überlegene Macht ist, die sich überall auf der Welt Respekt verschafft. Also nach dieser Seite hin zwei Absagen, so gesehen ja Zurückhaltung. Zurückhaltung bei dem Einsatz amerikanischer Gewalt für Dinge, die Amerika nicht voranbringen. Genau damit hat aber, und das ist die Kehrseite dieser Wende, die Obama-Administration darauf bestanden, dass sie auf diese Weise die amerikanische Macht für das freisetzt und einsetzt, was wirklich das Interesse der USA ist. nämlich sich selber. Auch das hat der Obama in dieser Rede an die Nation eigentlich sehr übersichtlich zu Protokoll gegeben. Ich lese da mal eine kleine Passage vor. Los geht sie natürlich mit der Verbeugung vor den Opfern von Damaskus. Das muss so sein bei so einem auf die Bibel schwörenden Präsidenten. Was diesen Menschen geschehen ist, diesen Kindern, jetzt kommen wir langsam in den Klartext, ist nicht nur ein Verstoß gegen das Völkerrecht, sondern auch eine Gefahr für unsere Sicherheit. Einsatz braucht der Mann. Lassen Sie mich das erklären. Jetzt achtet mal darauf, was da alles angesprochen wird, worum es dem amerikanischen Präsidenten an so einem Fall geht. Lassen Sie mich das erklären. Wenn wir nicht handeln, wird das Assad-Regime keinen Grund sehen, auf den Einsatz von Chemiewaffen zu verzichten. Wenn das Verbot dieser Waffen unterlaufen wird, werden andere Tyrannen keinen Grund haben zu zögern, bevor sie sich Giftgas beschaffen und einsetzen. Mit der Zeit müssten unsere Truppen wieder mit chemischer Kriegsführung auf dem Schlachtfeld rechnen. Wenn wir uns nicht gegen den Einsatz von Chemiewaffen stellen, würde dies das Verbot anderer Massenvernichtungswaffen schwächen und den Verbündeten Assads ermutigen. Und jetzt kommt der schon vorgelesene Satz. Der Iran muss sich entscheiden, ob er das Völkerrecht ignoriert, indem er eine Atomwaffe aufbaut, oder ob er einen friedlicheren Weg einschlägt. Eine solche Welt sollten wir nicht hinnehmen. Das ist meine Bewertung als Oberbefehlshaber. Das ist bemerkenswert, klar, das geht los mit diesem Moralismus Kinder. Aber das ist sofort vorbei. Gleich steuert der Mann ein anderes Thema an. Ja, das ist schon eine wichtigere Sache für ihn. Das Völkerrecht ist verletzt. Die Regeln unter den Staaten der ganzen Welt für ihre Machtverhältnisse. Ja, die wollen die USA eingehalten sehen. Das ist die Ordnung, auf die sie Wert legen. Und die sollen so eingehalten werden, diese völkerrechtlichen Regeln, so wie es die USA als deren Völkerrechtswart verlangen. Eben als diese beanspruchte Oberhoheit über allen Staaten, wie die ihre Machtverhältnisse regulär abzuwickeln haben. Und das ist gleich im nächsten Schritt auch noch identisch überhaupt mit dem, also die Verhältnisse auf der ganzen Welt sind gleich identisch mit, das ist US-Sicherheit. Ja, da kann der Irrtum nicht aufkommen. US-Sicherheit ist, wenn die Amerikaner in Nordamerika auf ihrem Territorium in Ruhe gelassen werden. Der Mann schaut auf die ganze Welt und definiert die ganze Welt als Feld, in der entweder alles für die Sicherheit der USA getan ist oder sie verletzt ist. Zweitens, auch in dieser kurzen Passage, in diese beanspruchte Oberhoheit, da fällt es dann eben, dass die USA Staaten definieren als Tyrannen. Dass sie die als Tyrannen aburteilen, und dass selbstverständlich feststeht, dass sie diese Feindschaftserklärung bei Bedarf auch vollstrecken. Und für das Vollstrecken einer solchen richtenden Vorgehensweise, Staaten, die eben Tyrannen sind und nicht dorthin gehören, dafür beanspruchen die USA gleich den ganzen Globus als Operationsgebiet, als eben gegebenenfalls Schlachtfeld ihres Militärs. Das war ja seine Ausdrucksweise. Das Dritte, was er gleich auch noch mitteilt, ist, ja, wenn der Globus das potenzielle Schlachtfeld unseres Militärs für unsere Ordnungsmissionen ist, dann wollen wir nicht mit Chemiewaffen oder mit Massenvernichtungswaffen anderen Typs bei potenziellen Gegnern rechnen müssen. Das sind offenbar Waffen, diese Massenvernichtungswaffen, die auch für die Supermacht ein bisschen schlecht zu kalkulierende Risiken sind. Sprich, den USA das von ihnen offenbar nicht Hinnehmbare zumuten, dass sie, wenn sie militärisch zu Werke gehen, da auf ein bisschen was Abschreckendes stoßen. Der Obama beansprucht in dieser Passage einfach eine Welt für das amerikanische Militär als Feld eines ziemlich risikofreien Zuschlagenkönnens. Und damit ist klar, wofür dieser Mann den Einsatz amerikanischer Macht erstmal vorbehält und worauf der den fokussiert. Dafür, für die Handlungsfreiheit der Weltmacht, im Ernstfall auch für militärische Handlungsfreiheit, überall auf der Welt, dafür betont dieser Präsident, hat er in erster und höchster Linie sein Militär, dafür reserviert er seinen Einsatz, dafür setzt er sein Militär ein. Und eine Welt, in der das nicht geht, ja, die will der Oberbefehlshaber auf gar keinen Fall hinnehmen. Das war also wirklich so etwas wie eine ganz klare Ein- und Unterordnung dieses Kriegs in Syrien. Und auch übrigens der Frage, wer dort regiert. Richtige Unterordnung zu einem Fall des übergeordneten und dann letztlich geltenden Anspruchs der USA, unhintergehbar die militärisch überlegene Macht auf der Welt zu sein und mittels dessen natürlich auch eine letztlich unwidersprechliche politische Macht unter den Staaten zu sein. Wenn man sich das mal vor Augen führt, kann man jetzt echt nicht mehr davon reden, da herrsche Zurückhaltung. Das ist wirklich kein zurückhaltender Anspruch. Nach dieser Logik, dass es darum in erster Linie mal Amerika zu gehen hat, nach einer sehr imperialistischen Kalkulation also, hat der Obama dieses russische Angebot angenommen, eine Entwaffnung bei Syrien durchzuziehen, die für die USA aus diesem Blickwinkel schon eine wesentliche Entwaffnung ist. Und er hat tatsächlich diese für die USA und für ihre Verbündeten, insbesondere auch Israel, wesentliche Entmachtung, was daran wesentlich ist, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, etwas allgemeiner. Er hat diese Entwaffnung tatsächlich erst einmal getrennt von der Entmachtung vom Assad. Und daran, an diese Trennung von der Entwaffnung von der Entmachtung, da knüpft sich jetzt eigentlich dieser Vorwurf von den Obama-Gegnern, das sei ja ein Rückzug amerikanischer Macht. Die vergleichen nämlich das Obama-Vorgehen mit einer Vorgehenslogik des Amtsvorgehers Bush. Der hat Regime Change für die wesentliche Vorgehensweise der amerikanischen Supermacht gehalten und umgesetzt. Und da muss man tatsächlich sagen, mit dieser Trennung von Entwaffnung, von Entmachtung, von Regimewechsel setzt sich der Obama da am Fall Syrien, aber auch am Fall Iran von einer Gleichung ab, mit der der Bush amerikanische Vormachtpolitik betrieben hat. Der hat es so gemacht. Massenvernichtungswaffen, insbesondere Atomwaffen und auch die Potenzen dazu, also die Technologiekompetenz. Waffen und die Potenzen zu Waffen, die die USA vor militärische Kalkulationsprobleme stellen. Die, das war seine Gleichung, legen sich doch nur solche Staaten zu, die in ihrer Substanz anti-amerikanisch sind, wenn es nicht gerade unsere Bündnispartner sind. Massenvernichtungswaffen indizieren, dass solche Staaten als Staaten nicht hingenommen werden dürfen. Das sind Staaten, deren Raison umgewälzt werden muss. Und die Konsequenz war bekannt. Bush hat solche Exempel statuiert an Staaten, die den Stempel bekamen, Schurkenstaaten. Und die Exempel hießen, eine Art des Exempels, Irak. Diesen Staat bekriegen und richtig demonstrativ besiegen. Zum Demonstrativen gehört das Stürzen dieser Statuen und das Erledigen vom Saddam in seinem Erdloch und so. Oder die andere Vorgehensweise, aber nach derselben imperialen Logik, die Waffen sprechen für den nicht hinnehmbaren Staatswillen, bei eben des Umgehen mit Iran, da wurden auch schon Atomverhandlungen geführt, aber diese Atomverhandlungen haben eigentlich immer nur eins gemacht, die haben den Iran eins ums andere Mal überführt zu dem Urteil, mit den Mullahs ist eine Einigung unmöglich. Das ist ein Regime, das als Regime gebrochen werden muss. Und dafür gab es dann erst einmal die immer schärferen, von den Amerikanern selber strangulierend genannten Sanktionen. Das waren Exempel unter dem Bush. Die waren nicht nur an diese Staaten gerichtet, sondern an die Staatenwelt. Das war eine weltpolitische Scheidelinie, die der Mann probiert hat und die ging. Seht mal her, ihr Hoheiten dieser Welt, entweder ihr stellt euch gegen Amerika, dann seid ihr nicht überlebensfähig, weil die USA euch auf der Achse des Bösen verorten und als solche erledigen, oder ihr seid überlebensfähig, kommt zu was, indem ihr unzweideutig Helfer der USA auf der Welt seid. Da setzt sich der Obama, ausweislich dieser zwei Fälle, die ich heute dafür hernehme, tatsächlich mit seinem Change in der Weltpolitik, hat er das ja auch verkündet, ab. Aber wie eigentlich? In einer Hinsicht ändert dieser Change der amerikanischen Weltpolitik unter Obama erstmal gar nichts. Nehmen wir den Fall Iran. Der Obama hat doch dieses Sanktionsregime gegen den Iran knallhart fortgesetzt. Der hat das sogar ausgebaut und verschärft. Der hat es richtig zu einer kriegsähnlichen Wirksamkeit in dem Land, in der Volkswirtschaft, aber auch in der staatlichen Organisation ausgebaut. Der hat die ganze Staatenwelt vergattert. Das war der letzte Stand. Wer mit dem Iran Geldgeschäfte macht, Und Geld ist ja bekanntlich nicht nur für kleine Leute, sondern sogar für Staaten in einer kapitalistischen Weltwirtschaft das Lebensmittel Nummer eins. Wer mit dem Iran Geldgeschäfte macht, der kann den Geldmarkt der Welt, der in amerikanischer Hand ist, vergessen. Der wird dort heraussanktioniert. Und das hat dem Iran sehr schweren Schaden zugefügt. Der hat ihnen den Ölhahn zugedreht und so weiter. Also das hat Obama fortgesetzt, er hat es sogar kombiniert. Er hat es kombiniert, dieses kriegsähnliche Sanktionsregime mit regelrechten kriegsartigen Maßnahmen, die hat der Obama vermutlich smart genannt. Da wurden halt iranische Atomwissenschaftler in die Luft gejagt. Da flogen auch mal ganze Fabrikanlagen, die in Verdacht standen, da baut der Iran was Interessantes, mitten im Frieden in die Luft. Also in der Frage hat der Obama gar nichts geändert, bestenfalls im Sinne von einem weiteren Zuziehen der Schlinge an der praktischen Politik von Bush. Aber, ach, vielleicht kann man da Syrien an der Stelle auch nochmal erwähnen. Immerhin war die Betreuung dieses Krieges in Syrien durch die USA und durch ihre Verbündeten ziemlich wirksam in der Frage, man dezimiert den äußeren Einfluss des Iran. Man macht ihm einen Verbündeten kaputt. Alles unter Obama, aber seit dieser manchem vielleicht noch bekannten Prager Rede zum Amtsantritt von 2009 von Obama, hat dieser Präsident seine ziemlich finalen Erpressungen um das Angebot von bemerkenswerten Verhandlungen ergänzt. Er hat die Logik vorgelegt, es könnte gehen, dass sich diese von Bush als Schurkenstaaten markierten Staaten die unaushaltbare Konfrontation mit den USA dann doch ein bisschen ersparen können, wenn sie bereit sind, sich in Verhandlungen mit den USA zu entwaffnen. Wenn sie bereit sind, ihre Ultima Ratio-Waffen abzugeben, auch die Potenzen, sowas zu bauen, abzugeben. Das war seit 2009 ein aufgestelltes Angebot. Wer dazu nochmal das ganze Paket nachlesen will, den empfehle ich den Gegenstandpunkt Nummer 3, 2009. Da ist dieser Change in der Weltpolitik durch Obama abgehandelt. Und das greift jetzt eben bei diesen Fällen Syrien und Iran. Klar, eine Sache muss Amerika dafür machen. In einem ganz abstrakten Sinn muss es Länder wie Syrien und den Iran als Verhandlungspartner anerkennen, muss mit ihnen als Verhandlungspartner umgehen, sogar mit dem Assad, sogar mit den Mullahs. Das ist dafür unumgänglich. Insofern findet da tatsächlich Abstandnahme von Regime-Change, von Entmachtung, die von mir erwähnte Trennung statt. Aber, und da will ich erstmal nur den Stand sagen, diese Anerkennung zum Zwecke der Rüstungsdiplomatie mit diesen Staaten ist ganz eindeutig mit einer Respektierung ihrer Staatsräson nicht zu verwechseln. Man schaue sich das doch mal an. Jetzt kommt es zu dieser Entwaffnung Syriens bei den Chemiewaffen. Aber auf der anderen Seite steht nicht mit einem Wort so etwas wie ein Bestandsschutz. Schon gleich nicht für den Assad. Die jetzige Verhandlungsrunde in Genf geht los mit der amerikanischen Forderung, der muss weg. Und auch was überhaupt an Staat aus diesem Krieg da mal rauskommen soll, da steht nichts unter Bestandsschutz. Vielleicht wird es mal ein Flickenteppich. Dasselbe bei diesen Iran-Neuverhandlungen und diesem jetzt ausgehandelten 6 Monate Moratorium. Da ist jedenfalls der Stand erstmal der. Iran friert sein Anreicherungsprogramm von Uran ein. Es friert den Bau dieses Schwerwasserreaktors Arak ein. Ja, es macht sogar bereits gelungene Anreicherung von Uran rückgängig. Abreichern heißt es, glaube ich, fachmännisch. Also nennen wir es mal verdünnen. Iran lässt ein umfassendes Kontrollregime bei sich zu, das weit über die Auflagen aus diesem Nichtverbreitungsvertrag hinausgeht. Auch noch hinausgeht über diese Zusatzprotokolle zum Atomwaffensperrvertrag mit solchen Zufallskontrollen von Atomanlagen, weil der Iran auch zubilligt, dass Anlagen kontrolliert werden von diesen Inspektoren, die gar nicht zum Atomprogramm dazugehören. Und auf der anderen Seite, was steht denn eigentlich auf der anderen Seite? Genau genommen neben dem Einfrieren von zusätzlichen Sanktionen und ein kleines bisschen Rücknahme von den Laufenden, nur das abstrakte Zugeständnis, wir prüfen jetzt von Seiten der USA mal 6 Monate, ob der Iran überhaupt das Vertrauen als Verhandlungspartner verdient. Die Zulassung zu Verhandlungen ist streng genommen das größte Zugeständnis, das die USA für diese 6 Monate jedenfalls machen. Das ist jedenfalls der Stand. Man weiß ja nicht, was die noch alles sich einfallen lassen. Aber der Stand ist jedenfalls weit entfernt davon, diesem Staat eine neue Rolle in der Staatenwelt zuzugestehen. So nach der Devise, wir haben jetzt entdeckt, er ist doch für was brauchbar für die USA. Insofern kriegt er auch eine Existenzberechtigung in der Staatenwelt, in der Region. Das war sozusagen mein erstes Kapitel. Eine Charakterisierung des Standes, zu dem es da gebracht worden ist. Ich will in einem zweiten Kapitel die Sache ein bisschen grundsätzlicher nochmal beleuchten. Ich will eigentlich jetzt gar nicht großartig weitermachen mit so Einschätzungen, was konkret aus diesen Fällen, dass das Fälle sind, wollte ich gezeigt haben, was konkret aus diesen Fällen amerikanischer Weltpolitik wird. Sondern ich will ein bisschen in die grundsätzlichere Richtung weiterbohren. Was ist denn überhaupt die Sache dieser Sorte Diplomatie, die da vorankommt? Was ist denn das für eine Diplomatie, die die USA unter Obama offenbar mit angedrohten Militärschlägen und mit strangulierenden Sanktionen auf den Weg bringen? Was ist es für eine Diplomatie, die damit vorangebracht wird, dass man einem Staat wie dem Iran mit Sanktionen richtig an die Substanz geht? Und ich habe ja schon gesagt, ich sage den Namen dafür, Rüstungsdiplomatie. Was ist das eigentlich? Das Erste, was ich da mal ein bisschen würdigen will, ist, was ist denn da eigentlich der Verhandlungsgegenstand zwischen Staaten? Es geht da im Fall Syrien und im Fall Iran zweifelsfrei um ziemlich furchterregende Waffen. Um Waffen und unter denen um besonders furchterregende. Die haben den Namen Massenvernichtungswaffen. Aber um wessen Furcht geht es dabei eigentlich? Um welche Furcht geht es da? Diese Atomwaffen oder auch diese Chemiewaffen, die werden ja übrigens offiziell die Atomwaffen der kleinen, der minder bemittelten Staaten genannt. Die werden von den USA und nicht nur von den USA, sondern von allen Staaten dieser Welt bis heute als Waffen eines besonderen Typs eingeschätzt, übrigens auch geschätzt. Es sind Waffen, die haben das Urteil bei denen, die sich auskennen mit Waffen, nämlich bei Staaten, die drohen einem potenziellen Feind, einen von dem nicht als hinnehmbar kalkulierbaren schweren Schaden an Land und Leuten an. Das ist eine komplizierte Konstruktion. Nicht als hinnehmbar kalkulierbar. Aber so ungefähr ist die Einschätzung über diese Waffen. Halt, soweit die Trägerwaffen für diese Waffen reichen und durchkommen. Es sind Waffen, die müssen gar nicht auf Einsatz auf speziellen Schlachtfeldern berechnet sein. Viele von diesen Waffen sind es wirklich nicht. Um trotzdem nützlich und furchtbar für Krieg zu sein und auch schon vorher im Frieden nützlich für Staaten zu sein, um in Konfrontationen reinzugehen, die von denen selber als kriegsträchtig beurteilt sind. Das sind Waffen, die stehen nämlich als so etwas wie ultimative Drohung hinter allen anderen Waffen, machen also das kalte Messen mit Drohung dieser anderen Waffen und auch das heiße Messen mit diesen anderen Waffen im Kriegsfall zu einer Sache, die für potenzielle Feinde letztlich nicht ganz sicher durchkalkulierbar ist. Andersrum formuliert: Ein Staat, der diese Waffen besitzt, besitzt ein Stück Abschreckungspotenz, erweitert seine eigene Freiheit, ist in der Konfrontation mit einem anderen Staat drauf ankommen zu lassen. Sein Erpressungspotenzial in Sachen Waffen, aber auch sein Einsatzpotenzial all seiner Waffen ist mit einer solchen Rückendeckung durch Massenvernichtungswaffen versehen. Das ist dort der Verhandlungsgegenstand. Nichts Geringeres als sowas haben die USA bei Syrien wegverhandelt. Nichts Geringeres als sowas wollen sie beim Iran weghaben, und sei es durch Verhandlungen. Darum geht's. Deren in militärischer Potenz in Form von Waffen oder in Form von Technologie zu ihrer Herstellung, denen verfügbare Grenzen ihrer Erpressbarkeit. Das ist die Furcht, von der ich gesprochen habe. Grenzen der Erpressbarkeit bei anderen Staaten. Das Fürchten, ist fast ironisch der Ausdruck, die USA, und das meint, das nehmen sie nicht hin. Da gehen sie dagegen vor, so gut sie es können. Auch eben in Gestalt einer Diplomatie, die ich Rüstungsdiplomatie genannt habe. Da will ich nochmal ein kleines bisschen allgemeiner werden. Zwar mit Absicht, mal ein bisschen durchdenken, was ist das überhaupt für eine Sphäre, Rüstungsdiplomatie, und auch mal ein bisschen zur Seite treten von den Parteien, die das da jetzt gerade treiben, komme ich nachher schon wieder drauf zurück, aber das hilft einem dann auch, zwischendrin mal die Parteilichkeit beiseite zu lassen. Rüstungsdiplomatie. Das findet übrigens dauernd statt. Immerzu reden Staaten diplomatisch über ihre Rüstung, über ihr Militär. Die genehmigen sich wechselseitig in ihren Botschaften Militärattachés. Laden die zu Manövern ein und zeigen ihnen, was man so alles kann. Es findet diese Rüstungsdiplomatie statt, während jeder Staat rüstet und alle möglichen Fälle von Kriege übt. Was ist das? Warum gibt es das? Was soll das? Staaten wissen, und die machen übrigens öffentlich, wenn man richtig hinhört, gar kein Geheimnis daraus, dass sie im Verkehr miteinander um Macht einander gegenüber konkurrieren. Dass das letzte Ziel ihres Ringens auf der Welt, ihres Verkehrs auf der Welt ist. Dass das auch das in letzter Instanz höchste Erfolgskriterium allen wirtschaftlichen Verkehrs miteinander ist. Dass es darum beim Handel, bei der Kapitalanlage, beim Standortwettbewerb im Letzten geht, was nämlich die Wirtschaft als Quelle Ihnen als Staaten an Machtzuwachs einbringt. Und an Machtzuwachs Ihnen einbringt, heißt immer den anderen Staaten gegenüber. Und das betreibt jeder Staat. Und jetzt kommt der erste Witz dieser modernen Welt, dass den Machtzuwachs im Verkehr mit anderen Staaten, also ihnen gegenüber, den betreibt jeder Staat in dieser modernen Welt mittels des Willens der anderen Staaten. Die müssen ja genehmigen, dass man bei ihnen wirtschaftlich zu Werke gehen kann, mit ihnen einen Außenhandel betreiben kann, der den eigenen Staat reicher, mächtiger macht. Die müssen das genehmigen. Und das tun sie alle in der Gewissheit, dass der eigene Machtzuwachs immer ein Stück Degradierung der Macht der anderen ist, über deren Mittel. Sich also in dieser schönen Welt des friedlichen Verkehrs nichts addiert, sondern es den Machtzuwachs der einen und die Degradierung der Macht des anderen gibt. Und das mit dem Willen anderer Staaten zu betreiben, das ist überhaupt das Geschäft überhaupt der Diplomatie. Die ist dauernd unterwegs, um auf den Willen der anderen Staatsführung einzuwirken, dass die das zulassen, dass die diese Sorte Verkehr fortsetzen, dass sie sogar den Ausbau eines solchen Verkehrs mitmachen. Klar, das machen die mit der umgekehrten Berechnung, dass sich das Blatt für sie wendet. Aber dass das Betreiben eines Interessensgegensatzes ist, dass das der Inhalt der Beziehungen der Staaten ist, das geben all diese Staaten mit einem zu Protokoll, das bezeugen sie. Das ist nämlich das dauernde Aufrechterhalten eines Militärs, das dauernde Üben aller möglichen denkbaren, für diesen Staat denkbaren Kriege, das dauernde Aufrüsten im Verhältnis zu anderen potenziellen Feinden. Das ist ein einziges Beweisen, dass denen der Interessensgegensatz in ihrem Verkehr, eben die Konkurrenz um Macht, geläufig ist. Dafür halten sie sich eben Militär und Rüstung als für sie ganz unentbehrliche Rückendeckung für diese Politik und übrigens auch als letztes Argument in ihrem diplomatischen Verkehr. Dieses schöne letzte Argument, wir machen diese Beziehungen doch weiter, oder? Wir bauen sie sogar aus. Ihr wollt doch Frieden mit uns. Gar nicht übrigens so selten gebraucht. Wenn für Europa geworben wird, ist das in der letzten Zeit dauernd das letzte Argument. Man kann ja über Europa vieles sagen, aber schon lange kein Krieg mehr gewesen. Das ist richtig das Argument, den Frieden festhalten. Das war mein zweiter Punkt grundsätzlicherer Art. Militär ist die Rückendeckung dieses Staatenverkehrs der Machtkonkurrenz. Und jetzt kommt die Sache mit der Rüstungsdiplomatie. Die rüsten, die bereiten alle möglichen Kriege vor und üben sie. Und dann betreiben die glattweg noch Gespräche untereinander, fest eingerichtete Kommunikationskanäle und Instanzen, in denen sie sich untereinander über ihre Rüstung und Kriegsvorbereitung unterhalten. Was soll das denn? Ja, das verfolgt ein sehr elementares Anliegen dieser Staaten, die wissen, was sie tun. Die wissen, was sie tun, diese kriegstüchtigen Gewalten. Und weil sie das tun, sich kriegstüchtig dauernd machen, einander gegenüber, für alle Fälle. Deswegen gibt es unter denen, die diesen Verkehr miteinander pflegen, bei jedem das Interesse an Berechenbarkeit. An eine Vergewisserung, wobei man auch in dieser Frage der Rüstung, der Kriegsvorbereitung, der Kriegsfähigkeit und der Potenzen dazu beim anderen ist. Das ist der normale, dauernde Stoff von Rüstungsdiplomatie zwischen den Staaten. Übrigens in der Sprache der Diplomaten heißt dieses einigermaßen schaudererregende Kapitel zwischen ihnen vertrauensbildende Maßnahmen. Die teilen sich ernstlich mit und führen sich sogar mit Einladung in Manövern vor, was sie haben, was sie können, womit also der andere rechnen kann, rechnen darf, das tun die auch, so geht Wettrüsten, aber natürlich auch rechnen muss. Und so geht das, was in der Rüstungsdiplomatie zwischen ihnen läuft, dann auch wieder ein, findet wieder Eingang in die sonstige Diplomatie, nämlich wenn wir miteinander handeln, verhandeln, über Handel, über politische Beziehungen. Es ist doch klar unter uns, woran wir miteinander sind, oder? Von dieser alltäglichen Rüstungsdiplomatie, jetzt komme ich doch wieder auf das Konkretere zurück, sind aber solche Sachen wie Syrien und Iran ein echter Sonderfall. Der Sonderfall besteht darin, dass es bei denen wirklich in der Diplomatie darum geht, in der Rüstungsdiplomatie darum geht und sowas sogar im Fall Syrien zustande gekommen ist, dass Waffen wegverhandelt werden. Das ist nicht der Normalfall von Rüstungsdiplomatie, den ich erstmal ein bisschen erläutern wollte. Waffen wegfahrenden, einem Staat wirklich die letzte Rückversicherung seiner Souveränität nehmen, ein Stück seines Militärs. Ja, das ist eigentlich, wenn man es mal sachlich nimmt, der Sache nach, nach Ziel, nach Leistung, sowas, was sonst Krieg macht. Einem Staat Rüstung, Militär wegnehmen. Und wenn das zum Gegenstand von Diplomatie wird, dann eigentlich nach einem Krieg. Halt, wenn so ein Kriegsergebnis als Vertrag, als neue Geschäftsgrundlage der Staaten nach dem Krieg, als neue Friedensbedingung diplomatisch fixiert wird. Entwaffnen als Zweck von Diplomatie. Ja, im Fall Iran, habe ich vorhin mal behauptet. Entwaffnen als Bedingung überhaupt für diplomatischen Verkehr mit diesem Staat. Das ist eine Rüstungsdiplomatie besonderen Typs. Das ist eine Rüstungsdiplomatie, wie sie überhaupt bloß die Weltmacht USA betreiben kann. Das ist ein Privileg im politischen Verhandeln, dass sich diese Macht mit ihrer einfach unbezweifelbaren Überlegenheit als Militärgewalt erwirkt. Das ist ein Sonderfall, Abrüstungsdiplomatie. Und das Erfolgskriterium dieser Abrüstungsdiplomatie ist ernstlich das vertragliche Festschreiben dieser militärischen Überlegenheit der USA auf neuem Niveau, das vertragliche Festschreiben davon. Das andere ist das rüstungsmäßige Sicherstellen, was die USA sowieso betreiben. Aber diese Abrüstungsdiplomatie schreibt diese militärische Überlegenheit der USA vertraglich fest. Und im praktischen Vollzug dieser Verträge wird wirklich ein neues technisches, militärisches Kräfteverhältnis der USA zu den Staaten Syrien, Iran vollstreckt. Ein neuer Stand der strategischen Wehrlosigkeit dieser Staaten durch das Weggeben ihrer Rückendeckung aller anderen Waffen wird vertraglich festgeschrieben, oder die andere Seite davon, ein neuer Stand der freieren Kriegsführungsfähigkeit der USA wird vertraglich festgeschrieben. Deswegen werfe ich an der Stelle mal meine Eingangsfrage auf. Wie steht es denn eigentlich um das Verhältnis von so einer US-Abrüstungsdiplomatie und Krieg und Rüstung? Kann man da wirklich von einem Staat reden? Natürlich nicht. Staaten wie Syrien, wie dem Iran, die militärische Handlungsfreiheit der USA als von ihnen vorab, von ihnen selbst vollstreckte Vorgabe für ihre Rüstung vorschreiben zu wollen und das hinzukriegen, denen in ihrer Mittelausstattung des Militärs das Abstandhalten beim Rüsten, bei ihrer Rüstungspotenz abzuverhandeln. Das ersetzt nicht den Einsatz von militärischer Gewalt der USA, sondern das ist der Einsatz militärischer Gewalt der USA. Halt als Drohung oder, wenn es nicht wirkt, als Kriegsmaßnahme. Das macht das nicht überflüssig, sondern macht es für diese Diplomatie regelrecht unentbehrlich. Die ganze Diplomatie des Abrüstens anderer Staaten beruht auf dem drohenden oder im Ernstfall auch heißen Einsatz der militärischen Überlegenheit der Weltmacht. Man kann sich mal so dieses Syrien anschauen, was da passiert. So, dafür nutzt jetzt der Obama die ziemlich fortgeschrittene Zerstörung dieses Staats Syriens. So macht er für die USA die militärischen Leistungen dieser nationalistischen und islamistischen Befreiungskämpfer nützlich. Von denen hält er gar nicht viel. Aber das Ergebnis fährt er jetzt ein. So, Fall Iran, will der Obama die wirklich einem Krieg immer ähnlicher werdenden Schäden der Sanktionen gegen den Iran produktiv machen für die Weltmacht, für das vertragliche Festschreiben eines neuen Kräfteverhältnisses der militärischen Handlungsfreiheit der USA gegen diesen Staat. Und übrigens, dass das, was dahin führt, in der Region überhaupt zustande gekommen ist, eben dieses Staatszerstörungswerk in Syrien, diese wüsten Sanktionsschäden im Iran, das haben die USA die ganze Zeit mit einem jederzeit zu einem überlegenen Krieg fähigen Aufmarsch in dieser Region abgesichert. Und auch von nun an, also nach vorne geschaut, kann von so einem Gegenüberstehen von Diplomatie und Abrüstung statt Krieg ernsthaft dort nicht die Rede sein. Der Obama sagt ja selber, der amerikanische Militärschlag gegen Syrien bleibt die ganze Zeit auf dem Tisch. Er sagt selber, ein Krieg gegen die militärische Option gegen den Iran bleibt auf dem Tisch. Also mal, machen wir kurz diesen Vergleich mit Bush. Obamas Markierung des Iran, das ist ja eine neue Fassung des Irans als Störenfried. Nämlich Obama fasst den Iran als Störenfried der von den USA verlangten Waffenordnung. Aber das verschiebt den Grund der Kriegsdrohung und gegebenenfalls den Grund eines Kriegs gegenüber dieser Regime-Change-Argumentation von Bush, verändert aber nichts an ihrer Härte. Das ist sehr logisch. Denn das, was die USA da wollen, so etwas wie eine präventive Sicherung der Wehrlosigkeit dieser Staaten vor den Waffen der USA. Das verlangt der Sache nach, natürlich nach der US-Bereitschaft zu einem präventiven Militärschlag zu deren Entwaffnung. Zwei Punkte noch. Es geht den USA bei diesem Beseitigen von C-Waffen gar nicht bloß um Syrien. Es geht den USA beim Unterbinden der Atomwaffenfähigkeit gar nicht bloß um den Iran. Diese Parole, die der Obama da ausgegeben hat, zum Amtsantritt hieß, die Befreiung der Welt von Massenvernichtungswaffen. Das hat er ganz wohlklingend ganz oben auf die Agenda der Weltmacht gesetzt. Und damit hat er eins klar gemacht, ganz offiziell hat er damit schon erklärt, Syrien und Iran sind Staaten, an denen er für dieses Prinzip seiner Weltpolitik Exempel statuiert. Dem geht es ums Prinzip und nicht bloß um die Exempel. Und heute kann man mal, 2009 ist er angetreten mit sowas, jetzt ist er in der zweiten Amtszeit, heute kann man mal zwischendurch bilanzieren, was die USA dafür diesen Staaten alles antun, um damit wirklich exemplarisch alle Gewalthaber der Welt, alle Staaten meine ich damit, der Welt, davon zu überzeugen, wie ernsthaft die USA es wirklich vorhaben, anderen Staaten diesen abschreckenden Teil ihrer Rüstung nehmen zu wollen. Also jetzt so einige Jahre später ist dieses so schöne Programm Befreiung der Welt von Massenvernichtungswaffen eigentlich wirklich nicht mehr misszuverstehen, worum es da geht. Hier führen die USA einen stets kriegsnahen Kampf für eine militärische Gewalthierarchie zwischen sich als der militärischen Supermacht und den anderen Staaten, die abgestuft militärisch minder bemittelte Staaten sein sollen. Das hat der Obama zu sowas wie dem Kernziel von Weltmachtentfaltung der USA gemacht. Und das ist überhaupt der Punkt, auf den ich angespielt habe mit, ja, der ist bereit zu einer zumindest vorübergehenden Trennung von Entwaffnen und Entmachten. Unter diesem Kernziel geht übrigens der US-Anspruch sehr weit, was die USA sich da vornehmen. Das will ich wieder am Exempel Iran kurz darlegen. Denn da zeigt sich an diesem Staat, den die USA zum Exempel gemacht haben, die wollen ja gar nicht bloß die Atombombe dort weghaben. Die nehmen sich ernstlich vor, in einem solchen Staat und an ihm exemplarisch überhaupt die Fähigkeit zur atomaren Bewaffnung zu unterbinden. Was soll der Iran da eigentlich garantieren, damit er überhaupt als Verhandlungspartner wieder ein Recht bekommt? Der Iran soll garantieren, dass er unfähig zur Atombombe ist, und zwar ausweislich seiner beschränkten Technologieausstattung und deren dauernder auswärtiger Kontrolle. Das soll da eigentlich rauskommen. Unfähig sein zum Atombombenbau durch die Art der beschränkten Technologie, über die dieser Staat überhaupt nur noch verfügt und dass die dauernd unter auswärtiger Kontrolle steht. Das ist übrigens ein Beweis, den kann ein Staat allein national in seinem nationalen Atomprogramm gar nicht erbringen. Wenn nämlich eine Nation ein eigenständiges nationales Atomprogramm betreibt, wenn die dafür, wofür auch immer, Uran anreichern kann, wenn sie das national eigenständig kann, dann verfügt sie über das Stöffchen zur Bombe. Wenn sie Technologien betreibt, wie diesen Schwerwasserreaktor da in Arak, bei denen Plutonium anfällt und sie die technologische Fähigkeit haben, das Zeugs abzuscheiden, egal was sie damit anstellen wollen, dann fällt es in die Technologiepotenz dieses Staates, über den Stoff zur Bombe zu verfügen. Das wissen die USA von sich. Das wissen sie von ihren Bündnispartnern. Übrigens, deswegen ist auch Deutschland eine Atommacht. Denn über diese Technologie verfügt dieser Staat. Also national kann ein Staat, der ein Atomprogramm einigermaßen ausgebauten Kalibers bei sich betreibt, den Beweis, dass er unfähig zum Atomwaffenbau ist, gar nicht erbringen. Das Ansinnen der USA geht also darauf, dass solche Staaten, Iran als Exempel, überhaupt ganz wesentliche Teile ihrer nationalen Technologie abzutreten haben, dass sie das aus ihrer nationalen Verfügung wegzugeben haben an die berechtigten Atom- und Atomwaffenstaaten, also an die USA und gegebenenfalls zuverlässige Partner der USA in diesem Programm. Das übrigens steckt dahinter, dass in diesen Verhandlungen zwischen den 5+1 und Iran dieses Stichwort Recht auf Anreicherung zu diesem Knackpunkt der Verhandlungen wird. Das hat einen zweiten Punkt, schließt einen zweiten Punkt gleich mit ein. Wenn das überhaupt die Logik ist, dann verlangen allein schon am Fall Iran die USA zur Sicherstellung ihres Programms eine neuartige Kooperation all der Staaten, die Atomtechnik haben. Da sind alle Staaten angesprochen, die Atomtechnik haben, die deshalb aus nationaler Berechnung Atomtechnik liefern können. Oder eben, und das ist die Ansprache der USA, nach dem Willen der USA nicht zu liefern haben, sondern die sich im Gegenteil für die USA dafür hergeben sollen, dieses Übernahmeprogramm von Atomtechnologie aus Staaten, die das nicht haben sollen, für sie abzuwickeln. Sehr bemerkenswertes Vorgehen, das die USA da machen. In gewisser Weise sind die realistisch. Die vorhandenen Atom- und Atomwaffenstaaten, die respektieren sie. Von denen gehen sie aus. Gut, die gibt's. Die sprechen diesen Staaten sogar die Berechtigung dazu zu. Sprechen sie an in, ja, ihr seid die HEFs, Atomstaaten in einem besonderen Status in der Staatenwelt, und verknüpfen das mit einer knallharten Bedingung. Die Bedingung heißt, diese Berechtigung habt ihr unter der Bedingung, dass ihr euch in Zukunft als helfender Aufseher der USA in der Staatenwelt nützlich macht. Dass ihr also von euren Berechnungen, andere Staaten euch dadurch zu Verbündeten zu machen, dass ihr ihnen dieses spannende Atomzeug liefert, Abstand nehmt und dem amerikanischen Ziel, für Amerika eine Welt ohne das atomare Risiko ihrer Handlungsfreiheit zu schaffen, voranbringt. Und dieses Ansinnen, dass ich eben, man merkt, was das alles heißt, dass Iran bloß ein Exempel ist, dieses Ansinnen wirklich an eine unter den USA zustande kommende Kollaboration der Atommächte im amerikanischen Sinne. Das ergänzen drittens die USA wieder ganz sachgerecht um entsprechende knallharte Militärmaßnahmen. Die USA selbst, die rüsten nämlich unter der Maßgabe, für sich müssen sie überhaupt es angewiesen sein auf strategische Atomwaffen und auch taktische Atomwaffen immer mehr abschütteln. Das muss doch mit konventionellen Waffen auch gehen, und das geht übrigens auch. Die sind da sehr weit, vergleichbare Zerstörungswirkungen mit anderen Waffen zu erreichen. Und vor allen Dingen rüsten die USA solche Waffen in anderer Hand, also auch bei den Atomwaffenmächten, für sich dadurch zu relativieren, dass man amerikanische Abwehrwaffen global stationiert. Und auch darüber gibt es wieder Rüstungsdiplomatie unter anderem mit Russland, mit sehr hässlichen Tönen. Die will ich aber heute nicht zum Thema machen. Nur das will ich sagen. Die entscheidende Adresse, die die USA für diese Weiterung ihres Atomregimes im Visier haben, ist schon Russland. Und was sich die USA da vornehmen, ist wirklich ein sehr anspruchsvolles Programm. Die wollen wirklich Russland als atomare Großmacht für das amerikanische Regiment über die Atomtechnologie in der Staatenwelt instrumentalisieren. Ein letzter Punkt. Das hat Russland erkannt. Die machen sich da nichts vor. Die haben das zur Kenntnis genommen, dass diese Affären Syrien, Iran unter anderem darauf hinauslaufen. Die kennen diesen Einordnungsanspruch der USA und die gehen auf ihn ein. Allerdings mit dem knallharten Vorsatz, im Eingehen auf diesen Einordnungsanspruch ordentlich eine Konkurrenz zu führen um die eigene Macht in der Staatenwelt. Von der Ecke kann man das, was da in Syrien passiert ist, ja auch mal betrachten. Da geht es bei Syrien, bei dieser C-Waffenregelung, den Russen darum. Der Krieg da, der hat dieses Syrien als brauchbaren Stützpunkt für Russland ziemlich kaputt gemacht. Aber lassen tut Russland von Syrien nicht. Als ein Unterpfand von Weltmacht, um die es kämpft. Und so bringt es allen Ernstes als zuständige Regierung für die C-Waffenabrüstung Syrien nochmal ins Spiel und stellt sich in dieser Frage wieder als Schutzmacht hinter Syrien. Es gibt ja auch schon in Amerika und in Europa einige Politiker, die haben Schaum vorm Mund bei der bloßen Vorstellung, dass man mit Assad verhandelt. Also so gesehen ist dieses Land als Adresse natürlich für seine Entwaffnung wieder im Spiel und das Wichtige für Russland dabei ist. Es selbst ist im Spiel als eben dieser Partner Syriens, als ein Staat, der die Rolle einer Kontrollmacht einer solchen Rüstungsfrage in der Staatenwelt einnimmt und durchführt. An der Seite und insofern auf Augenhöhe mit den USA. Darum ringen die jedenfalls, die russischen Politiker. Noch weiter geht, wenn ich das richtig zur Kenntnis genommen habe, Russland in dieser Frage der Konkurrenz am Fall Iran. Da tritt Russland als eine solche Sicherheitsratsmacht, vor allen Dingen aber auch als Atomwaffenmacht an, richtig mit dem Anspruch auf Gleichrangigkeit mit den USA. Es ist angesprochen von den USA. Die USA treffen bei Russland auch ein Interesse. Russland ist nicht unbedingt daran interessiert an einem neuen Atomwaffenkonkurrenten Iran. Aber was Russland da macht, ist schon bemerkenswert. Russland beansprucht so eine Rolle als Schutzmacht für die zivilen Atomrechte des Iran. Verteidigt dessen Recht auf das Betreiben einer zivilen Atomindustrie, unterstützt Russland, Iran in der Frage auch technologisch mit Lieferungen. Und legt sich in dieser Frage, was muss Iran einwilligen bei diesen 5+1 Verhandlungen, mit dieser Position auch durchaus mit den USA an. Der Kerry von den USA sagt, es gibt kein Recht auf Anreicherung. Ja, wenn ich das richtig studiert habe, bringt Russland Iran, und zwar mit dem Verweis, das ist ja ein durchaus mächtiger Staat, vergleichbar mit anderen im Nahen Osten, sogar ins Spiel, und auch da baut sich Russland als Schutzmacht auf, als so ein Staat, dem doch zuzugestehen sei, dass der für weltpolitische Regelungsfälle zumindest in der Gegend da unten zuständig ist. Es waren ja die russischen Außenpolitiker, die gesagt haben, Iran muss zu diesen Syrien-Verhandlungen nach Montreux, ne? Da wo immer Jazz sonst ist, und dann nach Genf. Da hat Russland für eingestanden, und es ist wieder so, das macht Russland um seinetwillen. Das ist nämlich eine Sorte, sich hinter einen Staat zu stellen, um sich selbst in der Position durchzusetzen, so etwas wie eine Schutzmacht anderer und in diesem Fall nicht einmal ganz unpotenter Staaten zu sein. Die spielen mal vor, dem Iran sei vielleicht ein bisschen mehr zuzugestehen, als wenn er sich entwaffnet, darf er überhaupt den Status eines Verhandlungspartners haben. Ein dritter Punkt. Man merkt richtig, dieses Kooperieren in der Frage der Beseitigung von Massenvernichtungswaffen in der Staatenwelt zwischen USA und Russland ist der Wahrheit nach erbitterte Konkurrenz. Und eben Konkurrenz auf dieser Ebene der ultimativen Machtmittel von Staaten in der Welt. Dazu gehört als dritter Punkt, auch bei Russland ganz sachgerecht, wenn man in solchen Fragen sich durchsetzen will, braucht man die entsprechende gewaltmäßige Rückendeckung. Die Russen rüsten so gut sie können. Die liefern sich eine Rüstungskonkurrenz mit den USA. Wenn die USA rüsten, um die Atomwaffen Russlands zu neutralisieren, rüsten die Russen, um die Neutralisierung ihrer Atomwaffen zu neutralisieren. Das ist mittlerweile erklärtes Sicherheitsproblem der Russen Nummer 1. Ich lese was aus deren Mitteilungswesen vor. Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat am Dienstag, das war in dieser Woche, die neuen militärischen Herausforderungen und Gefahren für Russland geschildert, die sich in den letzten Jahren abzeichnen. Vor allem stelle das entstehende globale Raketenabwehrsystem der USA eine Bedrohung dar, dessen Komponenten in der Nähe der russischen Grenzen errichtet werden. So Shoigu auf einem Kolloquium des Verteidigungsministeriums. Auch erwähnte der Minister neuartige, wirksame, nicht-atomare Präzisionswaffen, aber auch die Militarisierung des Weltraums. Es ist kein Name genannt, wer der Konkurrent ist. Aber wer das betreibt, dafür gibt es nur eine Adresse. Also das ist sehr klar, dieses sich behaupten als alternative Weltmacht in der Frage der letzten Machtmittel in der Staatenwelt. Das deckt auch Russland mit neuer Rüstung, mit dem sich bereit machen für neue Kriegsszenarien ab und konkurriert auch und auch im Fall Iran mit dem Mittel des Rüstungsexports. Ja, da gehen die Meldungen seit einem Vierteljahr durch die russische, aber auch amerikanische Presse, dass da vielleicht sogar unter Berufung auf dieses neue Abkommen es ein russisch-iranisches Abkommen geben könnte, wo Russland einen ziemlich nagelneuen Typus von Flugabwehrraketen, nämlich des Typs AN/T-2500, was die können, dürft ihr mich nicht fragen, liefern könnte und im Gegenzug da eben täglich, man ist doch jetzt wieder im Gespräch mit dem Iran, so legt das Russland ein bisschen aus, pro Tag eine 500.000 Barrel Öl vom Iran beziehen. Und kaum ist es als Gerücht in der Welt, ist die amerikanische Diplomatie schon auf der Matte und droht gegen Russland Sanktionen an. Jetzt bin ich durch. Und was ist mir passiert? Ich fange an mit Verhandlungen, die diese schöne Wende vom Krieg zur Diplomatie angeblich vollbracht haben und ende bei lauter Waffenfragen, bei lauter Militärfragen, bei lauter neuer Aufrüstung, bei lauter Vorbereitung auf neue Kriegsszenarien. Und muss sagen, das ist sachgerecht. Das ist nämlich der wirkliche Inhalt, wenn die Weltmacht USA Abrüstungsdiplomatie betreibt. Wenn die zur Sicherstellung, zur nicht nur rüstenden Sicherstellung ihrer militärischen Suprematie auf der Welt eine Politik betreibt, die den Rest der Staatenwelt in eine Gewalthierarchie der minder bemittelten strategischen Ausstattung, der strategischen Wehrlosigkeit den USA gegenüber festschreiben will, dann ist das eine Politik, die selbstverständlich die Wirkung hat, die Konkurrenz auf der Ebene der ultimativen Machtmittel, bei der Rüstung, bei der Kriegsvorbereitung, die kommt voran. Denn das ist der wirkliche Inhalt dieser Politik. Damit bin ich erstmal durch.
Also ist jetzt eine erste Frage. Wenn ich die Sache richtig erinnere, ist doch so, dass durch die Abrüstung der syrischen Chemiewaffe jetzt eher die Gefahr einer etwaigen militärischen Intervention in Syrien eventuell eher noch gestiegen ist, weil sie haben ja ausentführt vorhin, dass die USA sicherheitsmäßig danach bestrebt ist, dass eben solche Bedrohungspotenziale wie eben die Chemiewaffe vom Assad erst gar nicht existieren. Und wir wissen ja von dem Fallbeispiel Libyen, dass es nach Preisgabe von Gaddafis Chemiewaffen nicht mehr lange gedauert hat, bis es dann losging. Also, Frage wäre jetzt, wie sehen Sie das? Also, ist jetzt die Kriegsgefahr eher gebannt, weil sich Syrien letztendlich doch dem US-Diktator oder eher das Gegenteil davon? Etwas ist von nun.
Also die Frage macht mich ein bisschen, na, ich sag mal so, ich probiere es mal kurz zu wiederholen. Wird dadurch, dass jetzt diese Chemiewaffenentsorgung bei Syrien vollzogen wird, die Kriegsgefahr eher noch höher? So nach der Analogie Libyen, nachdem der Gaddafi seine atomaren Fähigkeiten und chemischen Fähigkeiten abgegeben hat, hat es ja dann gekracht und der Mann wurde entmachtet. Oder wird die Kriegsgefahr doch eher niedriger? Die Frage passt mir nicht ganz auf das, was da passiert. Was heißt denn bei Syrien schon Kriegsgefahr? Da ist doch Krieg. Und das, wenn ich gesagt habe, die USA für ihre Politik machen da durchaus zurzeit eine Trennung zwischen der Entwaffnung bei diesen Waffen von Syrien und der Entmachtung vom Assad. Dann heißt das ja gar nicht, dass die Sache der gewaltsamen Entmachtung von dem Assad damit vom Tisch wäre. Diese Trennung hat doch da im Fall Syrien wirklich die, man möchte fast sagen, zynische Form, dass das nebeneinander läuft. Dass die USA jetzt ein ihnen offenbar taugliches rüstungsdiplomatisches Ergebnis einkassieren und dieses Gemetzel in Syrien weitergeht. Was die USA in der Tat, das würde ich den Obama-Äußerungen schon entnehmen, zumindest derzeit an Position haben, ist, und das unterscheiden die sogar explizit von Libyen, hat er ja da gesagt, ne? Derzeit sehen sie das nicht als Erfolgversprechen für die USA an, das Interesse zu verfolgen, dass sie sich haftbar machen für den Ausgang dieses innersyrischen Kriegs. Denn da gibt es sowas wie anteilnehmende Betreuung auf zwei Ebenen. Das eine ist, man bittet diese Parteien da an den diplomatischen Tisch mit dem Argument, wie steht's denn? So langsam aber sicher sieht die Bilanz doch so aus. So kommt für euch nichts raus. Und die andere Seite davon ist eine indirekte Betreuung dieses Krieges, die eins auf jeden Fall sicherstellt: Assad gewinnt ihn nicht, geht weiter. Also da passt mir dieses, wird die Kriegsgefahr größer oder kleiner, nicht drauf. Das ist, wie soll man sagen, das geht ein bisschen an der ziemlich eiskalten Betreuung dieses Gemetzels da vorbei.
Also Amerika sagt doch, dass es sich nicht dazu herablassen will, quasi als Kriegspartei in diesen Konflikt einzusteigen. Und diese Rede, aus der du da zitiert hast, von Obama, die begründet das doch auch so, dass der sagt, davon versprechen wir uns gar nicht, die Resultate, auf die es uns ankommt, das erscheint uns unzweckmäßig. Mhm. Aber jetzt ist es doch so, dass wenn die USA jetzt erreicht haben, dass Assad seine Chemiewaffen aufgibt, also auch nochmal von wegen Kriegsgefahr gemahnt oder sowas, einerseits ist es doch so, dass Amerika es damit fertigbringt, dass quasi in einer diplomatischen Einigung ein Kriegsresultat vorweggenommen wird, nämlich die Entwaffnung von diesem Gegner der USA. Also das, was seine maßgeblichsten Waffen angeht. Die wichtigsten, die er überhaupt hatte. Und andererseits ist es doch auch so, dass die USA auf den Bürgerkrieg, der in Syrien läuft, damit ganz erheblich Einfluss nehmen, weil sie, wenn sie den Einsatz der Chemiewaffen verbieten, doch auch dafür sorgen, dass Assad mit diesem Mittel den Krieg, den er im eigenen Land führt, nicht gewinnen kann. Dafür hat er diese Waffen ja eingesetzt.
Das Letzte weiß man bekanntlich nicht so ganz, wer es war, und ich meine auch, da sollte man sich einfach nicht drum kümmern. Aber das gilt ja auch so. Ja, das ist so. Dieser Krieg wird so betreut, zwar mit dieser kühlen, distanzierten, auf das übergeordnete Ziel Amerikas achtenden Art und Weise, dass eins fest sichergestellt wird: der Assad gewinnt das nicht. Wobei es natürlich lauter Kritiker vom Obama gibt, die daran verzweifeln, dass mitten in diesem Krieg, in dem schon wieder ein Stückchen flächendeckendes Syrien kaputt geht, allen Ernstes die Regierungstruppen vom Assad einen Dienst tun dürfen, und es darf die dafür auch geben, und die werden in der Frage sogar geschützt, nämlich die Chemiewaffen einzusammeln und im Konvoi bis zum Hafen zu fahren. Da drehen manche Kritiker Obamas durch und sagen, jetzt werden ja auch noch die Truppen vom Assad in den Status von nützlichen Helfern gebracht. Aber die übersehen diese Klarstellung, was die Weltmacht offenbar in der Lage ist, nebeneinander zu erledigen. Wie die sich's einteilt, mit so einem Gemetzel umzugehen. Etwas aus ihm macht und sich gleichzeitig nicht dafür rannehmen lässt, jedenfalls nicht in den Zugzwang bringen lässt, es zu entscheiden. Und es macht was draus. Dieser Staat hat jetzt keine Chemiewaffen mehr. Mit ihm ist, so wie der ruiniert ist, für die nächsten Jahrzehnte sowieso als Macht nicht mehr zu rechnen. Der Iran hat einen Verbündeten, und der Iran braucht einen Verbündeten in einem viel konkreteren Sinn sogar noch als Russland, eigentlich nicht mehr zur Verfügung. Die Strategen, die da drauf gucken, das ist so ein besonderer Menschenschlag, die gucken immer so Landkarten unter dem Gesichtspunkt an, wer steht wo. Die sagen, der schiitische Halbmond vom Mittelmeer, also über den Libanon, über Syrien bis nach Teheran, ist erfolgreich zerbrochen. Offenbar kann eine Weltmacht Weltpolitik auch erstmal so betreiben. Und in die Spekulation lasse ich mich nicht reinlocken, was sie dann am Schluss davon hat.
Zu der Frage, ist die Kriegsgefahr gewachsen oder hat sie abgenommen? Da dachte ich eigentlich, der ganze Vortrag wäre die Kritik dieser Frage.
Ja, ja.
Weil am Anfang ging es doch los, jetzt sagen Leute, Entwarnung, die Amis schlagen nicht zu. Da weiß man ja schon aus Erfahrung, ja, dass die nächste Kriegsgefahr sowieso kommt. Das habe ich ja lange so mitgekriegt. Jetzt habe ich dem Vortrag auch die Begründung dafür entnommen, warum es so ist. Eben weil die Amis sich vorgenommen haben, die Welt von Massenvernichtungswaffen zu befreien. Also Waffen, die für die Staaten die letzte Sicherung ihrer Raison und ihrer Souveränität sind. Vom Standpunkt der Amis sind diese Waffen eine Schranke für das Abschreckungsregime, das sie haben wollen und durchsetzen wollen.
Ja, das sollte
also gehen wir auf alle zu, die solche Waffen haben, ob jetzt kriegerisch oder diplomatisch, erpresserisch auf alle Fälle, drohen ihnen allerlei Szenarien an, eskalieren also systematisch jedenfalls, um die Staaten dazu zu bringen, das Zeug quasi angesichts einer Kriegsdrohung, die die Amis ihnen eröffnen, die loszuwerden. Schmeißen ihre Waffen weg, um diesen Schlag abzuwenden. Also ist die Methode der Amis, die Welt von Massenvernichtungswaffen zu befreien, genau einen Fall nach dem anderen so systematisch zu eskalieren. Und die Menschheit darf sich dann dazu stellen, nochmal gut gegangen.
Eine Variante ist, dass Staaten auf diese Erpressung einschwenken. Die andere Variante ist, dass Staaten aus dieser Erpressung entgegengesetzte Lehren ziehen. Das hat jetzt auch wieder nichts mit der Kriegsgefahr zu tun, aber das hat was mit dem Stoff, um den es da geht. Es geht um das Gewaltmäßige, sich als Staat gegenüber anderen Staaten behaupten. Und deswegen ziehen Staaten eine Konsequenz, die ist übrigens auch in deiner Rede vorgekommen. Es gibt natürlich bei Staaten den umgekehrten Schluss. Nie waren Massenvernichtungswaffen wertvoller als heute. Also Staaten ziehen so einen Schluss wie, was mussten wir denn neulich zur Kenntnis nehmen? Libyen ist auf einen solchen Antrag der USA eingegangen und hat sich damit noch ein bisschen zugänglicher für den Regimewechsel gemacht. Ja, das ist die andere Konsequenz. Dann kommt es auf Konkurrenz bei der Rüstung mit diesen letzten Waffen, die vielleicht ein Stückchen Unberechenbarkeit sogar für große Weltmächte darstellen. Jetzt erst recht an. Wie gesagt, ich spekuliere nicht, aber das ist die Logik, in der Gewalthaber über dieses Thema ihre Analysen betreiben und Schlussfolgerungen ziehen. Einen üblichen Verdächtigen in der Frage gibt es ja immer, der diese Konsequenz längst gezogen hat. Das ist der mit dem kurzen Namen Kim. Aber jetzt merkt man auch mal, was das für ein Quatsch ist, wenn der Mann immer als ein Verrückter dargestellt wird. Das ist die knallharte Sachlogik dieser Sphäre der Staatenauseinandersetzung.
Was bringt es, wenn Perry jetzt verlangt, dass Assad weggeht? Assad wird nicht freiwillig weggehen. Zwischenzeit ist da auch hier in Zeitungen zu lesen. Assad ist noch der kleine Übel. Zwischenzeit gibt es in Syrien so viele Al-Qaida und extreme Islamisten und so weiter, die sind auch keine Alternative. Die gibt nicht freiwillig.
Das glaube ich auch nicht.
Ja.
Man muss sich mal den wirklichen zynischen weltpolitischen Inhalt so einer Stellungnahme von Kerry klar machen. Das ist nicht klug, die Sache gleich mit der Optik, also wenn der Kerry so daher redet, ist es nicht klug, die Sache gleich aus der Optik zu sehen, bringt der amerikanische Außenminister da etwas zustande, was ein bisschen Gewalt und Metzelei auf der Welt im Nahen Osten weniger macht? Darum geht's da nicht. Wenn der Kerry sagt, Assad muss weg, wenn er das jetzt wieder sagt, dann ist es die Erklärung der Amerikaner, sie sind die letztentscheidende Instanz und Macht in der Frage, wer in Syrien regieren darf. Und die Pressefritzen, die jetzt schreiben, und wenn der Assad weg ist, was gibt's denn dann sonst für Gruppierungen und Führungsfiguren, die in Syrien die Macht beanspruchen? Die haben in einem Punkt was getroffen. Nämlich einmal an der Stelle, da lassen sie nämlich mal dieses ganze moralische Geschwindel weg, dass sie sonst so gerne drauf haben, ne, mit den vielen armen Opfern. Jetzt gucken sie mal ganz anders da drauf und sagen, passen uns eigentlich die, die da unten mit Gewalt alternativ die Macht im Staat Syrien beanspruchen? Das ist offenbar die wirkliche Optik. Sind es taugliche Leute für uns? Und da kommen sie zum Befund, ne. Mit diesen Islamisten kann man nicht als Bereitwilligen von Berlin, von Washington, steuerbaren Einflussagenten rechnen. Das sind die nächsten Vögel, die wir abräumen müssten. Das ist die Optik auf die. Was die wollen, ist dafür schon wieder scheißegal. Also ich mag sie auch nicht. Aber ich habe nicht diese Optik. Die Optik heißt, taugen die für unser Interesse am Regieren Syriens? Da wird gesucht nach brauchbaren Einflussagenten für deutsche Politik, für amerikanische Politik. Und durch die Optik werden diese islamistischen Kämpfer, die da unterwegs sind, verworfen. Warum werden sie verworfen? Dafür reicht, dass die sagen, sie wollen ihren Staat. Einen, wo es nach Scharia geht und wo ein gottesfürchtiges Volk zu jeden Tag nicht nur zu Allah betet, sondern auch zu den Regierenden. Das reicht als Vorwurf gegen die. Das sind unzugängliche Leute für unseren Anspruch nicht von dir und mir, sondern von den Regierenden, dort Leute in den Regierungszentralen zu haben, die zugänglich sind für die Interessen der Macht in Berlin, in Washington und für das Geschäft mit diesen Landstrichen. Deswegen werden die jetzt verworfen. Das ist eigentlich mal eine Klarstellung von diesen Journalisten, wie die auf solche kriegerischen Ereignisse gucken. kommen da für uns taugliche Leute bei, ans Ruder, ist die Frage. So, wo sie sich täuschen übrigens, die Journalisten, ist, wenn sie jetzt enttäuscht sind über den Kerry und sagen, was soll denn dem sein Spruch, der Assad muss weg. Die verstehen den Miss. Der Spruch von dem Kerry geht gar nicht bloß an die Adresse vom Assad, sondern der Spruch von dem Kerry sagt, alle Beteiligten bei dieser Friedenskonferenz da unten müssen wissen, das Letztentscheidungsrecht, wer in Damaskus an die Regierung kommt, haben die USA. Das entscheiden nicht die Kräfte vor Ort. Insofern ist es auch eine Ansprache an die Gegner Assads, dass man sich entweder mit den USA gut stellt oder seine Ambitionen auf Macht in Syrien vergessen kann. Und in gewisser Weise sprechen die USA, das ist das Kapitel, was ich eigentlich nicht anschneiden wollte, ja, aber jetzt sind wir halt reingeraten. In gewisser Weise sprechen die USA diese Kräfte doch nach der Lehre an, die sie ihnen neulich verpasst haben. Diese Anti-Assad-Kämpfer, die haben nämlich an diesem Amerika setzt einen Schlag an, setzt ihn aber auch wieder aus und sagt sowieso dafür, was man von dem nicht haben kann. Haben die nämlich gelernt, dass Amerika sich nicht zu ihrem Diener macht. Dass sie nicht darauf rechnen können, dass Amerika für sie das militärische Kräfteverhältnis entscheidet. Jetzt stehen sie mit einem Mal wieder vor ihrer gar nicht so ohne weiteres zu ihren Gunsten entschiedenen militärischen Lage in Syrien. Und im Vorfeld dieser Verhandlungen sagen die Amerikaner schon zu denen, macht euch nichts vor, wenn ihr nicht so spurt, wie wir das wollen, kriegt ihr schon gleich gar keine Unterstützung mehr. Und darauf spielt der Kerry an, wenn er sagt, Assad muss weg, eine neue Regierung muss her. Hört, hört, die gibt es natürlich nur zu den amerikanischen Bedingungen. Also so würde ich diese Stellungnahme mir zurechtlegen. Ja?
Ja, das war jetzt ein bisschen blöd, weil ich die letzten zwei, drei Sätze nicht mehr so genau nachverfolgt habe. Aber dass der Assad weg soll, das sagte jetzt nicht der Kerry zum ersten Mal. Das ist keine längere Forderung der Opposition.
Ja.
Und so aus dem Sprung, jetzt zur Schlussfolgerung, also machen sich die Amis zum Maßstab der Nachkriegsordnung. Ja. So. Das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, aber deine letzten zwei, drei Sätze sind mir jetzt ein bisschen verloren.
Also die Zeitung von heute, glaube ich, formuliert das auf eine sehr verquiemelte Art und Weise, aber nicht ganz unrichtig. Die sagt, die FAZ, dieses Blatt mit den, naja, ihr wisst schon, die sagt, tja, jetzt spricht der Kerry die an, die Amerika neulich so furchtbar enttäuscht hat. Und spricht sie darauf an und sagt, so gesehen stehen wir immer noch hinter euch. Die Wahrheit von diesem, so gesehen stehen wir immer noch hinter euch Assad-Gegnern heißt, jetzt ist doch wohl klar, wer hier hinter wem zu stehen hat. So wollte ich es auflösen. Die Praxis von dieser Politik steht übrigens in demselben Zeitungsartikel. Da beschweren sich nämlich diese Assad-Gegner darüber. Neulich, als wir den Assad stürzen wollten, haben wir immer zu wenig Waffen gekriegt. Jetzt, wo die USA Interesse dran haben, dass ein paar Islamisten in Syrien unter den Kämpfern einen Kopf kürzer gemacht werden, haben wir plötzlich Waffen in Hülle und Fülle. Das sind Berichterstattungen von einer amerikanischen Regie in diesem Krieg. Die zieht einem die Socken aus. Die betreuen dieses Gemetzel als, naja, sollen die sich doch erstmal ein Stück weit auf ein für uns brauchbares Maß zurechtmassakrieren. Und dann laden wir sie zu Friedensversammlungen ein.
Ja, also der Zynismus, ne? Der gibt ja auch zunächst mal zu erkennen, dass dieses Zerstören des syrischen Staates durchaus im Sinne der Amerikaner. Korrekt?
Ja.
Und um vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen, also was ist dann der Gesichtspunkt, sich zu überlegen, was soll das bringen? Also ob jetzt das mit Assad oder ohne Assad.
Ja, das ist, muss ich sagen, eine etwas von Hoffnung getrübte, ein von Hoffnung getrübter Blick auf das, was da wirklich passiert. Das ist der von der Hoffnung getrübte Blick in der Weltpolitik der USA. Könnte es doch eigentlich darum gehen, Menschen in diesem Landstrich ein bisschen Gemetzel zu ersparen. Jetzt wollte ich eigentlich heute sogar den Blick drauf lenken, so wie die USA diesen Fall betreiben, geben die zwischenzeitlich einfach mal zu Protokoll, in gewisser Weise geht es beim Gemetzel in Syrien in erster Instanz gar nicht um Syrien. Sondern die USA ziehen daran ein übergeordnetes Anliegen durch, das richtet sich auf die ganze Staatenwelt und führt übrigens der ganzen Staatenwelt ernstlich ein abschreckendes Beispiel vor, was so Staaten alles passieren kann, wenn sie den Amerikanern nicht gelegen sind. Dass die überhaupt nicht mehr aus einem Krieg heraus und auf die Beine kommen.
Also das Coole ist doch, die sind angetreten und haben gesagt, der muss weg, der passt nicht. Dann haben alle anderen Konkurrenten vor Ort, namens Bern, das zum Anlass genommen, sich dort einzumischen, ihm Assistenzmöglichkeiten zu machen und ihm die Kontrolle über den Laden zu kriegen. Die Amis selber haben ganz den Standpunkt, da muss jetzt positiv eine neue Ordnung, ein neues Nation-Bildungs- oder sonst eben passieren. Sondern die stellen sich cool auf den Standpunkt, wir lassen sowieso nur die Herrschaft zu, die uns passt. Wie die das vor Ort machen, ob der Laden darüber in Trümmern geht, da stellen die sich ganz locker dazu. Deswegen ist es verkehrt, so Kritiken, die sagen, na jetzt ist es doch schlimmer als vorher. Das kann doch nicht so weitergehen. Und die Amis müssen doch jetzt endlich mal. Nein, man sieht doch genau das Umgekehrte. Ja? Dann richten die in Libyen genau der gleiche Spaß. Die kümmern sich erstmal darum, dass der ihnen nicht passt, wegkommt. Aber was dann aus dem Land wird, na, auf alle Fälle nur dann, was, wenn es ihnen passt. Und da müssen die sich halt vor Ort zusammenraufen oder sie lassen es. Aber da sind die ganz cool, die haben
das. Also, Das cool will ich ja ein bisschen theoretischer sagen. So wie das dieser Obama da sagt, merkt man, dass es zurzeit einmal eine amerikanische Beschlussfassung gibt unter dieser Administration. Wir wollen schon manches Regime auf der Welt nicht. Und wir sorgen auch durchaus dafür, dass es den Regimes, die uns nicht passen, nicht gut ergeht in dieser Staatenwelt. Aber wir ziehen aus den Erfahrungen in dieser Frage in den letzten Jahren eine Konsequenz. Und die Konsequenz heißt, wir wollen manches nicht. Aber uns haftbar machen fürs Gegenteil, lassen wir auch nicht. Ja, das ist das Vorgehen da. Die machen beides. Der alte Staat, der ihnen nicht passt, kommt nicht wieder zustande. Aber sich hat der Obama nennt es selber die machen uns für alles verantwortlich, kommen nicht in die Tüte. Heißt wahrscheinlich auf Englisch responsible.
Wenn man sie so anhört, dann gehe ich jetzt nach Hause und denke, die Amerikaner sind an allem schuld. Das stimmt ja wirklich nicht. Assad ist ein furchtbarer Diktator, Saddam Hussein war ein furchtbarer Diktator, Gaddafi auch. Irgendwo in der arabischen Welt ist es auch zum größten Teil schuld an ihre ganzen Probleme, die sie hat. Und nicht nur die Amerikaner. Wir sind ja doch alle machtlos. Ich weiß nicht, was man da machen soll in all diese Länder. Aber was soll man jetzt in Ägypten machen? Was mit Sicherheit ist, Frauen in Verdrückung. Das ist mit Sicherheit. Ja.
Ganz einfach, was man da macht. Man muss einfach nur ein Diktator sein, der den USA gelegen ist und der den USA würdig ist.
Es geht doch hier nicht darum, ob es Saddam oder der Und dass der Assad wird ein Diktator werden oder ob der Syrien Propaganda gemäß Demokratie ist, wie die Batisten selber sehen. Zum Beispiel hat auch die USA gar kein Problem gehabt mit Syrien und auch mit dem Irak. So lange sie noch mit westlichen Interessen konform gingen. Sie waren ja über Jahre hinweg zu unterschiedlichen Zeiten Verbündete der USA. Und bringe ein Zitat aus dieser Zeit, also von einem US-Politiker, nicht von einem Linken, wo Assad oder der Saddam als Diktator kritisiert worden wäre. Du wirst kein solches Zitat finden, weil das ergibt, müsste er erfinden.
Also dass jetzt heute Abend so viel über Amerika geredet wurde, das liegt doch nicht daran, jedenfalls habe ich das an dem Vortrag an keiner Stelle entdeckt, dass gesagt sein sollte, man solle irgendwie Partei ergreifen oder in die Bresche springen für die Feinde in Form von Assad, dem Iran oder Saddam Hussein. Man solle irgendwie in die Bresche springen für die Feinde Amerikas, die in diesem Belang unterlegen sind. Von daher sind sie doch auch gar nicht verteidigt worden. Und ich denke, der Grund dafür, dass so viel über Amerika geredet wird, wenn dieses Thema angesetzt wird, das liegt daran, dass Amerika den ganzen lokalen Konflikt, jetzt im Fall von Syrien, der da passiert, die Auseinandersetzungen, die es da gibt um die Macht im Staat, dass Amerika als die Weltordnungsmacht Nummer 1 alles, was da passiert, zum Material macht, für seine Weltmachtambitionen, für seine Demonstrationen der Staatenwelt gegenüber. Also die machen sich, weil sie die Weltmacht sind, von vorne bis hinten zum Subjekt dieser Weltregion und dieses Falles.
Ich will nochmal auf was anderes eingehen in dem Zusammenhang. Das wird einem ja eigentlich jeden Tag durch die Öffentlichkeit nahegelegt. Man sollte sich darum mal kümmern, man sollte mal diesen Blick auf die Welt werfen. Wie Sie ihn jetzt gerade geworfen haben und wie Sie Befunde aus diesem Blick unterbreiten. Man soll mal in den arabischen Raum schauen, nach Ägypten, nach Syrien, nach Iran und so weiter und mal schauen, wie es dazugeht. Jetzt könnte ich als erstes sagen, das Angebot muss man gar nicht annehmen. Man könnte auch sagen, ich habe zu Hause Ärger genug. Ich kümmere mich mal um die Verhältnisse hier. Da gibt es genug Ärgerliches und davon bin ich sogar ernstlich praktisch betroffen. Aber na gut, jetzt wirft man mal den Blick, weil man wird ja dauernd aufgefordert, es ginge in diesen Landstrichen so furchtbar zu, wirft man den Blick dorthin. Wirft man wirklich einen Blick dorthin? Ist es, wäre meine nächste kritische zu prüfende Frage, wirft man wirklich einen Blick dorthin in den Iran, in nach Ägypten, nach Syrien, wenn man sich erzählen lässt, da gibt es Diktatoren, die unterdrücken die Menschen und die Frauen sowieso. Hat man da wirklich einen guten Blick auf dieses Land geworfen? Oder nicht bloß das herausgepickt aus den Auslandsjournalen und Auslandsberichterstattungen und so weiter, was einem gerade als Gegenstand des darüber soll man sich jetzt aber mal ganz furchtbar schütteln. Hat man denn mal einen Blick in dem Sinne geworfen drauf? Naja, ganz so kann das in den Landstrichen, selbst in den wüstesten Landstrichen mit den übelsten Herrschern doch nicht zugehen, dass es da nichts anderes als Unterdrücken, Unterdrücken und vor allem Frauen gibt. Es ist sehr unplausibel, dass es in solchen Landstrichen nur darum geht, um Unterdrücken, Unterdrücken, Unterdrücken. Wie sollen denn dann die Herrscher an das Geld, an die Waffen und an die Mittel kommen, um Frauen dauernd zu unterdrücken? Also ein bisschen sowas wie, die benutzen ihre Herrschaft, damit das Volk auch was arbeitet, ihnen was einbringt, sie durch Gehorsam trägt und ihnen vor allen Dingen materielle Mittel ihre Herrschaft auszuüben, muss es da auch gehen. Es ist eine verzerrte Optik, die einem da angeboten wird. Ganze Landstriche nur unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, dort findet etwas statt, was nach hiesigen Sitten und Gebräuchen sich nicht gehört. Da könnte man skeptisch werden, ob man da nicht in die Falle eines Feindbilds gelockt wird, statt wirklich mal einen analytischen Blick in diesen Landstrich zu werfen. Und übrigens, wenn man wirklich einen analytischen Blick in den Landstrich wirft, Syrien zum Beispiel, kommt man wirklich auf was ganz anderes, was in diesem Land los gewesen ist und heute los ist, als Unterdrückung. Da kommt man zum Beispiel, darauf hat er, glaube ich, angespielt, auf so einen Befund, als der Bashar al-Assad, der da jetzt am Ruder ist, als er noch so richtig frisch im Saft am Anfang seiner Regierungszeit stand, war er ein Hoffnungsträger hiesiger Politik, weil er nämlich seinem Land eine neue Bewirtschaftung verordnet hat. Weil er nämlich gesagt hat, jetzt soll auch in Syrien, auch aus Syrien soll ein offenes Weltmarktland werden, Und dann wurde es ein offenes Weltmarktland und schon waren viele einheimische Händler pleite, weil nämlich die Weltmarkthändler ein bisschen mehr Handelsmacht haben, um dort Märkte zu besetzen und das Geld abzugreifen und so weiter. Da kommt man auf was ganz Umfangreicheres an Herrschaftsprogramm als das, was ich gar nicht bestreiten will. Jawohl, es wurde auch unterdrückt in diesem Land. Aber wenn man hinschaut, was wurde denn unterdrückt, stößt man schon wieder auf was anderes, als dort wurde unterdrückt um der Unterdrückung willen. Ja, in diesem Land hat dieser Herrscher Widerstand gegen seine Politik, gegen das, was aus dem Land unter seiner Regierung werden sollte, was aus ihm rauszuholen sein sollte. Widerstand dagegen, Opposition dagegen, hat er mit ziemlich ruppigen, im Westen würde man wahrscheinlich in Amerika, robusten Methoden, diesen Widerstand erledigt. Hat sie in Gefängnisse geschickt, hat den Willen von Leuten mit Folter gebrochen, mag ich überhaupt alles nicht bestreiten. Bloß die kleine wichtigste Ergänzung bei mir war, nicht um Leute zu unterdrücken, sondern auch bei diesem Diktator, nennen wir ihn mal so, ist die Unterdrückung bloß ein Mittel. Dafür, dass sein Bewirtschaftung, sein Herrschaftsprogramm des Landes und des Volkes zustande kommt, und zwar ungestört. Darum geht es dort. Aber nehmen wir mal, dritter Schritt, den Ausschnitt Unterdrückung. Jetzt sitzen wir hier in Frankfurt, normale Menschen, werfen, wie uns angeraten wird, den Blick auf die Unterdrückung in Syrien. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, muss an dieser Stelle Punkt sein. Wenn ich als Mensch da hingucke und sage, es gibt Gefängnisse in Damaskus, da wird gefoltert, muss ich sagen, hier bin ich machtlos. Da habe ich nichts zu melden. Wenn ich so tue, als könnte ich da was melden, dann bilde ich mir eine Position ein, die habe ich ja nicht mal hierzulande. Geschweige denn im Ausland einige tausend Kilometer weiter. Das könnte mich jetzt gewissensmäßig vielleicht beunruhigen, was dort passiert, aber wenn ich redlich bin, muss ich sagen, da habe ich nichts zu melden. Und dieser Befund der Ohnmacht solchen Zuständen gegenüber, der wäre für eine ehrliche Begutachtung dessen gut, was einem stattdessen, wenn Marietta Slomka mal wieder heute moderiert, an der Stelle heimtückischerweise angeboten wird. Das ist eine große Falle, die einem da angeboten wird. Nämlich der Wahn, man könnte sich für die Zustände in syrischen Gefängnissen doch irgendwie engagieren, haftbar machen, verantwortlich machen. Wie lautet denn das Angebot? Natürlich nicht ich und du. Aber unsere Regierungen doch, oder? Mal kurz überlegt, was da passiert. Aus den, nennen wir es ruhig, Schandtaten von Regierungen andernorts wird über das Argument, ich kleiner Fuzzi kann da nichts machen, ein Werbeargument für unsere Mächtigen. Fassen wir sie doch mal ins Auge als, na, die Merkel und der Präsident Obama, wofür sind sie da? Retter von Witwen und Waisen in Aleppo. Wo ich nicht hingucken kann, wo es mir schlecht wird, wenn ich sehe, wie die da liegen. Jetzt weiß ich, wofür ich eine Regierung habe, wofür die ihre Waffen hat. Gott sei Dank. Machen Sie was. Und jetzt geht der Text weiter, viel zu wenig. Viel zu wenig, das halte ich ja nicht aus, Marietta Slomka. Immer noch sind wir nicht dort. Herr Verteidigungsminister, was ist das eigentlich für ein Land hier, das sich immer verweigert, in Libyen einzumarschieren, in Mali einzumarschieren, in Aleppo einzumarschieren? Merken Sie, wo man jetzt ist. Es ist bei einem die Humanität mit den Bildern aufgequirlt worden. Da kann übrigens der Mensch nichts dafür. Bei dem gibt es sowas. Wenn man ihm solche Bilder zeigen, funktioniert seine Seele als Mitleid. Das passiert ganz automatisch. Es funkt einem, dem geht's als einem so wie ich schlecht. Mitleid ist da. Das wird aufgequirlt und auf die Mühle geleitet. Und zwar über den Gedanken. Man hat doch nichts zu sagen. In ein Werbeargument für die mächtige Intervention der eigenen Regierung, bei der man ohnehin unterschreibt, gut, dass sie Macht haben. Davor möchte ich mal warnen an der Stelle. Kriege in der Welt als Reklameveranstaltung für die hiesigen Regierenden. Und diese falsche Optik ist eben auch dann aufrechterhalten. Wenn man anfängt, die eigenen Regierenden oder die amerikanischen Regierenden aus dieser Perspektive zu kritisieren. Da kritisiert man gar nicht, was die machen, sondern da kritisiert man, was nach dieser Wunschlogik der von einem plötzlich geglaubte eigentliche Handlungsbedarf dieser Mächtigen wäre. Und so kommt man dann zu so verkehrten Stellungnahmen wie, tja, der Kerry putzt doch auch nichts. Dabei legt seine Regierung gerade ein Land in Schutt und Asche. Aber wenn man sich diese Optik hat gefallen lassen, der Kerry müsste doch eigentlich was für die armen Opfer da tun. Ja, da kommt man glatt zu dem verkehrten Urteil, da leistet er echt nichts. Ja, wieso soll er denn auch was dafür leisten? Der ist doch beim Produzieren der Opfer dabei. Hört das nochmal als Warnung.
Also gut, dann bringe ich das noch zur Sprache. Also die USA wirken jetzt irgendwie dran mit, dass sich die zwei Seiten in den Bürgerkrieg gegenseitig massakrieren, aber wo ist ein gewaltiges Problem immer noch mit den Oppositionen das aufzubauen, die ihnen in der Raum war. Also die haben gerade die Islamisten analysiert und sind, wie sie schon vorhin erläutert haben, auf den Entschluss gekommen, die taugen von unserer Herrschaft Interesse, das ist relativ wenig. Nun haben zwar die Freunde Syriens dafür gesorgt, dass es so eine Opposition gibt, aber die hat ihr Anhänger wesentlich im Exil anstatt in Syrien selber. Und ich sehe gewissermaßen noch verständnislos vor dem Pro-Emblem. Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll im Moment. Ist das jetzt einzig das US-Interesse dort, die Leute sich gegenseitig abmurschen zu lassen, obwohl es keine Opposition gibt dort, die für US-Interesse her gibt, oder laufen parallel dazu schon längst Bemühungen der USA dort so in Haufen aus der Beine zu stampfen.
Solche Bemühungen gibt es, aber nochmal ein bisschen auf die Logik dessen, was ich heute Abend vorstellen wollte. Solche Bemühungen gibt es. Was ich aber zeigen wollte, ist, dass die USA in der Frage einen weltpolitisch übergeordneten Standpunkt zu solchen Affären haben und für diesen Standpunkt auch erstmal was erledigen auf der Welt. Zwei Sachen in diesem Fall. Einen Staat unbrauchbar machen, der ihnen nicht passt. Und aus dem unbrauchbar machen dieses Staates auch noch ein Exempel für eine von ihnen verfolgte weltweite Rüstungsstrategie zu machen. Das erledigen sie und die können offenbar eine Zeit lang damit Politik machen, ihre Welt betreiben, dass als eine Folge dieses Vorgehens ganze Landstriche zu einem Sauhaufen werden. Ich mag mich gar nicht aus dem Fenster hängen und zu sagen, dort in diesen Landstrichen entwickelt sich gerade was, was nützlich, was brauchbar für die USA wäre. Nein, die betreuen mittlerweile ziemlich große Landstriche in der Welt, wo als Folge dieser Sorte Weltpolitik mit Landstrichen zu betreiben, Sauhaufen entstehen. Afghanistan ein Sauhaufen, Libyen ein Landstrich von Mord und Totschlag, Irak ein Landstrich von Mord und Totschlag, Mali, Zentralafrika. Und es ist in der Tat erstmal so, die haben damit ihre Politik gemacht, machen damit ihre Politik, schmieden darüber Bündnisse, alles Mögliche, führen darüber ganze Konkurrenzrunden mit Russland und derweil dort in der Region wirklich das Ruinieren von allen Lebensverhältnissen der Leute. Konsequenz, wann betreuen sie das eine Zeit lang als ruinierte Verhältnisse? Diese Politik, die es da von Amerika und von den westlichen Staaten gibt, die in diese Richtung geht, heißt zum Beispiel, eins müssen wir dabei natürlich verhindern. Es kommt ein negatives Ziel. Da merkt man, die dringen gar nicht gleich auf was Nützliches, aber schon aufs Unterbinden von was für sie Lästiges. Solche Landstriche, in denen alles Regieren und alles Leben der Leute zusammenbricht, dürfen eins nicht werden, Rückzugsraum für Terroristen. Jetzt haben sie Saustelle angerichtet und verhalten sich zu denen, aber wenn sich in dem Saustall einer einnistet, den uns nicht passt, dann räuchern wir ihn aus. Es geht bis in die Waffenentwicklung rein. Das ist dieser schöne Drohnenkrieg, wo man das dann auf jeden Fall in so einem Landstrich sicherstellt. Man muss ernstlich mal diese Logik der machtpolitischen Behandlung der Welt zur Kenntnis nehmen. Und zum Ausgangspunkt zurück, ja, wo sich was drehen lässt in Richtung, da kommt dann mal was wieder etwas Stabilisierteres raus, was auch gewissen Benutzungsansprüchen zumindest der Region entspricht, wird das schon unternommen. Dazu gehört vielleicht auf Zeit, also das halte ich jetzt nicht, das ist eine kleine Korrektur an deiner Überlegung, dazu gehört vielleicht auf Zeit, einfach mal sich unliebsame Gestalten gegenseitig abmetzeln zu lassen und einen Zustand herbeizuführen, der praktisch den dort Beteiligten vor Augen führt. Die Entscheidung der Machtfrage in diesem Landstrich fällt nicht in ihre Macht, braucht eine Entscheidung von außen, hängt ganz elementar jetzt schon an der Bereitwilligkeit der großen Mächte auf der Welt, Waffen zu liefern. Ja, so wird da was auf den Weg gebracht. Ob dabei was rauskommt, da sage ich wieder, der Frage entziehe ich mich, mit der Sorge, in eine Spekulation mich reinreißen zu lassen.
Was mich in der arabischen Welt verzweifelt, ist dieser Kampf zwischen Schiiten und Sunniten. Jetzt im Irak, die Amerikaner sind weg. Die kommen auf die Schuhe, die bekämpfen sich auf gegenseitig. Was ist denn diesen Kampf zwischen Sunniten und Schiiten? Die sind beide Muslime. Vielleicht diese Richtung oder vielleicht diese Richtung.
Also wir geben uns jetzt mal kurz wieder Mühe, objektiv dahin zu schauen. Ja, es gibt diese Auseinandersetzung in diesen Landstrichen, die wird mit dem Argument geführt, mit Waffen wird sie geführt, aber mit dem Argument, das eine sind die Schiiten, das andere sind die Sunniten. Also es geht mit Sicherheit nicht um Gottesdienstfragen. Das haben die nämlich vorher ohne Krieg hingekriegt, ihre Teppiche auszurollen und ihre Religion zu leben. Da ist Religion in einer anderen Mission unterwegs. Da ist sie unterwegs als eine Idee von einer verschworenen Gemeinschaft, die sich ihren Staat, ihre Herrschaft erkämpft und wo die Leute, die dafür kämpfen, in dieser Idee einen so guten Grund sehen, dass ihnen ihr eigenes Leben scheißegal ist. Was da unterwegs ist, ist etwas, jetzt darf man wirklich nicht behaupten, bloß im arabischen Raum unterwegs ist. Da ist eine Opferbereitschaft für die richtige Herrschaft unterwegs, für die einem gemäße Herrschaft unterwegs, die dafür das eigene Leben dran gibt. Das ist ein Standpunkt, den jedes Volk dieser Welt spätestens dann praktiziert, wenn sie für ihren Staat in den Krieg ziehen. Das ist eine Sorte Patriotismus, von dem ich einfach mal sagen muss, ein furchtbarer Mist. Der größte Fehler, den Leute machen können, die eigene Birne dafür hinzuhalten, dass man sich der eigenen Herrschaft verschreibt und für sie kämpft. Das machen die als religiös legitimiertes, religiös idealisiertes Staatsgründungsprogramm. So, wenn man also dort wäre, würde ich sagen, nichts wie verreisen. Nichts wie weg da. Aber wenn man hier ist, muss ich wieder sagen, das kann man analysieren. Aber man soll sich nicht auf die Fährte bringen lassen. Dafür müsste man doch jetzt Verantwortung übernehmen. Dann kommt die Rede von vorher wieder zum Tragen. Das kann man analysieren, das kann man kritisieren, aber man soll es auch nicht so verfremdet sich vorlegen, wie als wäre einem das ganz unerklärlich, wie diese komischen Araber sowas immer machen. Das ist nämlich gar nicht arabisch-typisch, sondern das ist die elementare sittlich-moralische Gesinnung von zu allem bereiten Patrioten. Jetzt könnte man einen zweiten Analyseschritt dranhängen. Wieder versuchen, cool zu distanziert zu sein, sich zurückzulehnen, und man wirft die Frage auf, warum kämpfen sie denn in Arabien alle um den Staat? Warum ist es denn zum Kampfgegenstand geworden? Und da müsste man, da höre ich aber gleich auf, das ist bloß ein Tipp, sich, wenn man sich um sowas mal kümmern will, mal die Frage vorlegen, was ist denn passiert in den Staaten, in denen die leben? Was ist denn passiert mit den Staaten, die es dort gibt? Wo kommt denn das her, dass es in den Völkern dort so eine grundsätzliche Aufgerührtheit gibt? Bei uns gibt es nicht die Staaten, die richtigen wären. Ja, da würde man darauf stoßen, die Staaten, die es dort gibt, haben schon in den letzten 10 Jahren, in den letzten 20, 30, 40 Jahren, in ihrer Existenz, in den schönen zivilen, weltmarktlichen Staatenverhältnisse dieser Welt, eine Karriere gemacht, an denen zerbrechen sie, an denen gehen sie kaputt. Wenn man sich darüber mal einen Kopf machen will, soll man am Büchertisch fragen, diese Nummer über Ägypten, die möchte ich gerne mal kaufen, weil ich möchte mal nachlesen, was eigentlich mit diesen Staaten dort los ist, warum die kaputt gehen. Und warum es in ihnen so viel aufgebrachte Patrioten gibt, die mit den höchsten Werten bereit sind, sich zu opfern für einen, wie Sie meinen, besseren Staat. Das wäre wirklich der Versuch, da mal analytisch dieser Sache näher zu kommen. Hätte mir übrigens eine ganz flapsige Antwort an der Stelle auch erlauben können. Dass es nur islamistische Bestrebungen, bessere Staaten im arabischen Raum zu gründen gibt. Neben denen, die das Militär dort macht, in Ägypten zum Beispiel. Dass es nur sowas dort gibt. Das liegt übrigens auch an etwas, was vorher historisch erledigt worden ist. Jede andere Sorte von Kritik an diesen Staaten, die es ein bisschen auch mal gegeben hat, die gesagt haben, diese Staaten, die nutzen ihr Volk aus, statt das Volk ein bisschen sozial voranzubringen. Diese Sorte Kritik ist im Kalten Krieg ausgerottet worden. Sozialisten gibt es dort nicht. Nicht mal schlechte Sozialisten. Es gibt nur noch diese durchgedrehten Patrioten, die aus dem Zerbrechen ihres Staates die Konsequenz ziehen, sie müssten jetzt mal für einen echten, guten, sittlich mit ihnen innigst verwobenen Herrschaftsapparat kämpfen.